Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, die euch jetzt schon mal ein frohes Halloween wünscht und sich es nicht nehmen lässt, zu Halloween auch einen, naja, zumindest einen horroresken, etwas, vielleicht ein bisschen gruseligen Film, ein Klassiker aus den 90ern zu besprechen. Und da habe ich ihn mir natürlich hergeholt, der oft gewünschte Thilo. Hallo Thilo.
Hallo und ein gruseliges Halloween euch allen da draußen an den Podcast-Empfangsgeräten. Ich freue mich, dass ich wieder mal hier sein kann und über einen der großen 90er-Jahre Guilty Pleasure-Filme zu sprechen.
Heißes Eisen, Guilty Treasure. Ja, wir beide haben ja hin und her überlegt. Wir haben ja schon mal so Scream zum Beispiel mal zu Halloween besprochen und auch hier Freddy zum Beispiel, ne? Und haben dann so überlegt, was könnte man dieses Jahr so machen und weißt du, das sind die üblichen Sachen. Ich lehne dann immer Klassiker ab, weil sie mir zu langweilig sind und so. Als Film, totaler Filmkenner. Und dann kamst du mit diesem Film um die Ecke, denn wir reden über den Blade-Kinofilm aus dem Jahr 1998. Wesley Snipes, großer Durchbruch oder wie viele es nennen, Jahr 1 seiner 6 Jahre Steuerhinterziehung. Ja? Die war von 98 bis 2004, frag dich mal warum.
Ne? Das ist echte Recherche,
würde ich sagen. Ja, tatsächlich.
Also ein richtig guter Film, glaube ich. Einer, der vielleicht ein bisschen auch vergessen worden ist von vielen, weil wir uns mittlerweile einfach schon am Ende von der Comicbook-Filmphase befinden, wo eigentlich zu viele Filme in zu unterdurchschnittlicher Qualität in den letzten Jahren rauskamen. Und dieser Film hat eigentlich den ganzen Hype losgetreten damals.
Ja, und dafür hat er nicht so die Credits gekriegt. Also der wird allgemein gemocht und man mag halt auch Blade. Auch wir haben ihn ja kürzlich Deadpool und Wolverine nochmal erleben können und haben das auch sehr gefeiert. Also ich habe sehr gefeiert, den guten Wesley Snipes da nochmal in dieser Rolle zu sehen. Die Reihe ging etwas durchwachsen zum Teil weiter, aber der Film hat, ich glaube, den lieben schon viele, aber wenn man so von einer neuen Form von Comic-Verfilmung angeht, dann gibt's ja so diese Ära, die so die Tim Burton-Filme eingeleitet haben, die endeten aber auch mit Batman und Robin, irgendwie so Mitte der 90er halt, ne? Und dann gibt's ja so diese Pre-Marvel-Phase, so zwischen in den frühen 2000ern, bis so Iron Man uns beehrte. Halt, ne? Und ich finde auch, dass da häufig die Leute dann sagen, oh ja, als dann so neue, moderne Comic-Verfilmungen kamen, die näher an den Vorlagen waren, da wird immer X-Men gesagt und Spider-Man.
Genau, ne? Also Spider-Man ist ja dann, der sozusagen dann durch die Decke gegangen ist, wenige Jahre später. Und es war aber tatsächlich so, dass dieser Film, also Blade von 98, nicht nur 2 Fortsetzungen bekommen hat, glaube ich, und eine Fernsehserie, die, wie du schon gesagt hast, mit durchwachsener Qualität dann auch versehen waren. Die Inspiration sozusagen hinter dieser Figur des Blade ist natürlich ein Marvel-Comic, also genauso wie das bei Spider-Man der Fall gewesen ist zum Beispiel. Aber Blade ist natürlich immer ein sehr, sehr düsterer und sehr brutaler, krasser Anti-Held irgendwie auch gewesen. Und so hat sich David S. Goyer, also das ist kein Unbekannter in dem Comicbook-Adaptionsgenre, ne, wenn man sich seine Filmografie so anguckt, der hatte seine Finger bei großen Hits, aber auch bei großen, naja, nicht so tollen Sachen mit drin, unter anderem bei der Nolan Batman-Trilogie, die später kam. Da hat er immer den Story-Credit gehabt. Er hat aber auch solche Gurken wie Terminator Dark Fate zum Beispiel gemacht oder Batman wie Superman.
Ja, ist ein bisschen wie die Blade-Reihe, auch sehr durchwachsen. Also
richtig,
bei
genau,
Goya, das
passt ganz gut.
Ich lese seinen Namen gerne, aber ich weiß, das kann so oder so sein, wenn er dran beteiligt ist halt. Ne?
Ja, also er hat auch eine der bahnbrechendsten Sci-Fi-Serien der letzten Jahre, Foundation, ne? Auch für die Leute, die Apple TV Plus irgendwie haben, gemacht und dort die Storys sich ausgedacht. Also der Typ hat Qualitäten, sagen wir es mal so, er schafft es aber halt nicht immer, die vielleicht dann auf die Leinwand zu bringen. Und er hat aber für dieses Projekt, also für Blade von 98, hatte er tatsächlich, wie ich finde, einen kongenialen Partner in Stephen Norrington.
Ja, aber auch einer, bei dem es mal so oder so werden kann.
Absolut,
halt, ne?
Absolut.
Weil du gerade gesagt hast, Comic-Geschichte. Also Blade ist ja aus den 70er Jahren, der ist in Tomb of Dracula, in der zehnteiligen Reihe, da ist er das erste Mal aufgetreten. Und ich habe mir das Bild mal angesehen, wie Blade da ausgesehen hat. Also mit so einem grünen Hemd. Ne? Also hast du es mal gesehen, wie Blade da ausgesehen hat? Grünes Hemd und Afro und Pipapo. Und da wird der Charakter als 1910 in England geboren. Der ist ein Brite im Original. Also der ist auch, dann habe ich so, was ja so, weißt du, so Fechtkampf und solche Geschichten und dachte mir so, oioioi. Also man muss sagen, der Blade, den wir hier im Kino sehen, ist durchaus anders als die Vorlage. Er ist sehr auf die 90er angepasst.
Absolut.
Absolut. Und man muss sagen, heute würde wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob damals ein Shitstorm irgendwie, ob es das damals schon so in der Form gab. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Wir waren alle gehypt auf den Film, aber kannten diese Vorlage auch nicht. Also, weil, weißt du, ich bin ja auch so diese Typen, ich habe Spider-Man, X-Men gelesen und so, aber alles darüber hinaus, da hört es schon auf. Und deshalb war mir das egal. Ich fand den Trailer gut. Wesley Snipes cool. Weiße Jungs bring's nicht und pipapo, yeah. Und so. Und dachte mir, geil, Bock auf den Film. Deshalb, ich habe mich nur jetzt ein bisschen mit dieser Vorlage beschäftigt und war sehr amüsiert, als ich dann so gelesen habe, so ein bisschen steifer Brite in Soho geboren, Fechtkampf und so, trink gern Tee. Und dann haben sie den drauf und dann haben sie halt so einen angepissten 90er Jahre Badass draus gemacht. Aber sie haben dann, und du kannst es dir sicher denken, auch die Comics sehr ihm angepasst. Also die Blade, wie Blade jetzt in den Comics ist oder in den letzten 25 Jahren, ist schon sehr an den Film orientiert. Aber wenn ich mir ansehe, wie zum Beispiel Samuel Jacksons, Mensch, wie heißt er nochmal in Marvel? Nick Fury, Mann.
Genau.
Genau, wenn man sich, nee, Gott, wenn man Nick Fury sich anguckt, der sieht jetzt auch mehr aus wie Samuel Jackson als jetzt, also als er ursprünglich mal ausgesehen hat. Und das finde ich auch ehrlich gesagt auch überhaupt nicht schlimm, aber ich bin nur so amüsiert, wenn es dann cool gemacht ist, kommt man ganz gut damit klar, wenn die
Figuren anders Fall. Sind. Und ne? Es funktioniert ja auch wie die Faust aufs Auge. Also man muss ja ganz klar sagen, alle diese Einflüsse, und die kamen wirklich aus allen Ecken und Enden der Welt, ne? Also das Hongkong-Action-Kino von John Woo beispielsweise, was hier verwurstet wird, oder auch die balinesischen Tattoos, ne? die Inspiration waren für das Design, was Blade an seinem Hinterkopf trägt. Da hat Steve Norrington halt wirklich ganze Arbeit geleistet, und der ist halt ein Kreativer, ne? Der kommt ja aus dem Bereich der Creature Effects. Er hat unter anderem an Aliens und Alien 3 in den Crews gearbeitet. Und dann hat er halt so einen Low-Budget-Film gemacht mit Brad Dourif. Der ist ja auch nicht ganz unbekannt, den Leuten, die Herr der Ringe vielleicht mögen, Grima Schlangenzunge und so. Der auch in Akt X beispielsweise immer mal Nebenrollen hatte.
Death Machine war das, glaube ich, ne?
Genau, das war Death Machine. Ja. Und der hat so viel Aufsehen erregt, weil er so relativ günstig produziert wurde und trotzdem gut aussah, dass sich dann quasi das Studio dazu entschieden hat, diesem Newcomer den Film anzubieten. Und naja, wie du schon angedeutet hast am Anfang, es ist einer der wenigen Filme, bei denen er dann Regie geführt hat. Und danach kam dann halt die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen 2003. Und das war dann das Ende seiner Karriere.
Er hat das Ende von Sean Connerys Filmkarriere. Ja. Also der hat ja nach dem Film quasi aufgehört, weil er keinen Bock mehr hatte. Halt, ne?
Das stimmt. Aber es war wohl auch so, dass das Studio halt Regie an sich gerissen hat und den Film dann zu aller Unkenntlichkeit umgestülpt hat. Deswegen hat dann auch Steve Norrington quasi der Filmbranche den Rücken zugekehrt. Der ist, glaube ich, jetzt nur noch so als Künstler, also macht Skulpturen etc. ist er jetzt noch unterwegs. Aber Filme hat er nicht mehr gemacht.
Aber schon faszinierend, weil ich habe, also wie du schon sagst, Special Effects und Make-ups und so. Und er hat in dem allseits beliebten Hellraiser 4 Bloodline, hat er 96 das Make-up am mitgemacht. Und ich stelle mir vor, Blade wurde im Februar 97 mit Dreharbeiten begonnen. Und wahrscheinlich, wie er da so gerade so anmischt, weißt du, ist blau, ne, ein bisschen dunkler, ne, ein bisschen noch ein paar Nägel rein und so. Und da sagt er, ich glaube, als nächstes mache ich einen Blade-Film. 45 Millionen Dollar geben sie mir dafür. Echt? Ja, ich schwöre. Ne, und das finde ich irgendwie als Vorstellung ganz geil. Ja. Ich habe ein bisschen auch was gelesen, wie der so hinter den Kulissen gewesen ist und dass die Produktion durchaus ein bisschen schwierig gewesen ist und ein bisschen auch ein paar Egos zusammengetroffen sind. Also auch Wesley Snipes ist ja nicht so der leichteste Typ und auch das Studio ein paar Wünsche hatte, die man dem Studio nicht erfüllt hat, dann aber auch ein paar Wünsche, die man dem Studio erfüllt hat, gerade was das Ende angeht. Und ehrlich gesagt, was die betreffen, bin ich froh, dass man im Studio, auf das Studio mal gehört hat am Ende. Aber im Großen und Ganzen ist es, war schon der Tenor, das war schon eine Chaosgeschichte, aber es kam was Geiles bei raus. Das war wohl denen auch, als sie es drehten, schon klar.
Ja, ja. Übrigens, ich würde gerne noch einwerfen, es sind ja noch zwei andere große Namen quasi in der engeren Auswahl gewesen zur Besetzung von Blade. Mhm. Nämlich der gute LL Cool J und der nicht weniger coole Lawrence Fishburne.
Oh ja.
Der ja dann ein Jahr später mit Matrix dann auch eine ikonische weitere Rolle für sich selbst schaffen sollte, in der er auch Sonnenbrille trägt
und Mantel trug.
Klamotten.
Mhm. Vielleicht haben die Promo-Shots für Blade oder vielleicht war es schon so weit, dann hat man schon gesagt, oh, lass mal an, geh mal in den Raum weiter. Ne?
Ja, das Witzige sind schon die Inspirationen. Ne? Also es gibt ja auch hier in Blade gibt es ja auch so eine Sequenz, in so einem Foyer, was so ne, in Blautönen, stählernen gehalten ist, wo sich Leute in Lederklamotten mit Sonnenbrillen und Schnellfeuerpistolen duellieren.
Absolut, absolut. Also jetzt beim Rewatch ist mir auch wieder aufgefallen, wie viel Inspiration in anderen Filmen später hierauf auch zum Teil fußt halt. Ne? Also wie du schon so gesagt hast, die ganzen Kampfszenen und das Actionorientierte und Pipapo, der ganze Style, das ist auch, wie gesagt, viel von Norrington halt auch gekommen. Und bei Snipes hat es mit reingespielt, dass er halt auch durchaus körperlich in der Lage war, diese Szenen zu spielen.
Halt, absolut. Ne? Ich glaube, das war auch sein Anliegen.
Ja,
du siehst das auch bei diesen Making-ofs, ne? Also
ja.
wie er da sozusagen diese fließenden Martial Arts Bewegungen ausführt und dann immer noch ein Lächeln irgendwie dabei auf den Lippen trägt, während er die Stuntmen zusammenprügelt. Das ist schon.
Es gibt im Finale eine Szene, wo er sich mit einem der Typen so, weißt du, wo sie sich gegenseitig so kicken und nicht treffen. So beide voreinander ihre Kicks eigentlich ausführen. Und ich denke immer, wenn ich die Szene sehe, dass das irgendeine Szene von den Dreharbeiten ist, die nicht wirklich in den Film sollte, weil die sich beide nicht treffen, aber voreinander diese Bewegung machen. Jedes Mal, wenn ich die sehe. Du weißt, welche ich meine, ne?
Ja, absolut. Und auch dieses kleine Mädchen, was in der einen Szene da auftaucht, ne? Als sie in diesem Papyrus-Raum da, als er da rumläuft, ne? Und dann ist da dieses kleine Mädchen und die macht ihn dann erstmal irgendwie nass mit ihren Moves. Mhm. Das ist schon mega, mega.
Das ist total super. Und es gibt ja auch diese, auch hier in dem Film, diese Szene mit den, wir kommen gleich noch ein bisschen zur Story und so, aber wenn die Polizisten auf ihn schießen und er sagt, sag mal, seid ihr denn bescheuert und so, das sind so Momente, wo ich glaube, da ist auch der Snipes in ihm durchgebrochen. Halt,
das
ne?
kann gut sein.
Ja. Ich hab's jetzt auch erst wieder gecheckt. Blades echter Name, Eric Brooks. Ne? Der ist wird ja auch hier auch in dem Film genannt. Er wird ja auch Eric genannt. Und wir sehen den Nachnamen ja auf diesem Ausweis seiner Mutter. Der Film beginnt ja mit seiner Geburt im Prinzip. Eigentlich, das Schöne an diesem Film ist, das ist einfach eine klassische Origin-Story, die aber noch nicht tausendmal erzählt wurde, schon gar nicht im Kino. Und sie webt diese Rückblenden und diese, wie die Figuren entstanden sind, einfach in die Handlung ganz gut ein. Und dass das mit seiner Geburt beginnt, ist einfach ein gutes Sinnbild. Also dieses Drehbuch von Goya, da hat er wirklich mal gute Tage gehabt.
Absolut, wobei man weiß halt nicht, ne, ob das jetzt im Schnitt entstanden ist, weil man hat, ne, also man muss ja wirklich sagen, was Theo van de Sand, ne, der Kameramann hier leistet, den muss man tatsächlich auch wirklich erwähnen, weil der Look and Feel von diesem Film ist schon herausragend. Ne? Also das ist für unsere heutigen Augen ist das gewohnte Konfektionsware, würde ich fast schon sagen. Aber damals in den ausgehenden 90ern war so ein durchgestylter Look and Feel, ne, für so einen düsteren, brutalen, gleichzeitig aber auch dann immer wieder sehr traumhaften Film. War das nicht Standard. Also das ist schon was Besonderes und genau wie du sagst, ne, der Film beginnt quasi in Zeitlupe, ne, wo diese Tür aufspringt und dann wird seine Mutter da reingefahren ins Krankenhaus und dann kommt es eben zur Geburt. Das ist natürlich klar, kann man da auch wieder Vorbilder finden, ne, bis hin zu Aliens, ne, von James Cameron. Der hat da ja auch 10 Jahre vorher schon sehr viel und ausgiebig mit Zeitlupe gespielt. Aber es gibt immer wieder so, wie ich schon sagte, so tranceartige Momente, ne, wo dann auch der Soundtrack viel wichtiger wird als das gesprochene Wort, die dann also ein bisschen Musik-Video-Style-Feeling vielleicht auch versprühen. Aber es ist immer interessant, was Steve Norrington macht, weil es immer auch was ein bisschen was anderes ist. Ne?
Absolut.
Mal hast du den Puls, den Herzschlag, der dominant ist, dann hast du mal Streicher oder du hast einfach nur so ein drohendes Pochen irgendwie. Also das, ne, der Spiel schon hier jemand ganz, ganz bewusst und sehr virtuos, wie ich finde, auch auf der Klaviatur dessen, was das Kino leisten kann.
Ja, auch zu Recht. Ich war in dem Jahr des Releases in Deutschland, also 98, war ich auf Klassenfahrt. Ich glaube, in Prag war ich auf Klassenfahrt. Und da habe ich mir den Soundtrack von Blade gekauft. Den gab es schon. Und der Film startete kurz darauf halt bei uns in den Kinos und wir waren alle schon so hyped und da, ich weiß auch, da tauchen dann auch so Blade-Comics bei dem einen oder anderen Kumpel mit, also Mitschüler in den Schulunterlagen, die wir natürlich mitgenommen haben, da tauchen auch mal ein Blade-Comic auf und andere Sachen, was mich dazu führt, auch Tracy Lords Arbeit, die wir auch in einer Szene sehen, wurde da auch gewürdigt.
Natürlich.
Ja, auf jeden Fall hatte ich da diesen Blade-Soundtrack und ich bin überhaupt kein Fan von Techno oder Rave oder von sowas, ne? Aber der hat sich in mich also wirklich ein bisschen eingebrannt, weißt du, so wie Trainspotting oder so halt, ne?
Absolut. Also dieser Track, ne? Confusion.
Ach, fantastisch. Das ist
ein Remix von New Order.
Ja.
Pump Panel Reconstruction Mix, so heißt das Ding.
Aha.
Der ist wirklich ikonisch geworden. Und jedes Mal, wenn ich den irgendwo höre oder nur einen Teil davon, ne, sehe ich wieder diese Szene vor Augen, diesen großartigen Eröffnungssequenz. Und ich glaube, das ist auch, also wir werden da später noch drüber sprechen, aber ich finde einfach, diese Szene, die kann man eigentlich gar nicht hoch genug loben, weil sie sehr logisch, intelligent in die Handlung einführt, indem sie uns eigentlich sehr, sehr viel erzählt, aber nicht durch Exposition Dump, also wir haben keinen Textcrawl oder sonst irgendeinen Erzähler, der aus dem Nähkästchen plaudert und halt sagt, was Sache ist, sondern wir werden quasi in die Handlung eingeführt mit einem etwas unbedarften Typen, ne, der halt von Tracy Lords abgeschleppt wird.
Und dann
in dieses Warehouse gebracht wird, wo wir dann hinten in der Unschärfe schon so ein paar merkwürdige Gestalten in Bloodbags sehen.
Das ist mir das erste Mal jetzt aufgefallen.
Ja.
Ernsthaft, mir ist das erste Mal aufgefallen, dass in der Unschärfe im Hintergrund du siehst, dass sie nicht Tiere in diesem Package wegfahren, sondern dass es menschliche Schemen sind.
Genau.
Das ist mir noch nie vorher aufgefallen.
Ja, ein Lob für die 4K-Version.
Da kann man das
tatsächlich besser sehen als in allen anderen Fassungen.
Ja.
Und das sollte ursprünglich auch ein wichtiger Handlungsteil werden. Denn, also klar, die Leute, die sich den Podcast anhören, kennen den Film wahrscheinlich. Also
ja, oder
wollen den Film nicht gucken, sondern uns nur zuhören. Aber es ist so, eigentlich war die Idee, dass der Charakter von Deacon, dass dessen Plan ist, sozusagen eine groß angelegtes, ein sozusagen Menschen dazu zu benutzen, um Blut zu extrahieren, damit sich die zukünftige Weltherrschaft der Vampire ernähren kann. So.
Genau.
Und das haben sie dann irgendwann halt rausgeschnitten, ne, aus späteren Szenen, um die Handlung halt so ein bisschen zu streamlinen und ein bisschen einfacher nachvollziehbar zu machen. Und deswegen ist das hier quasi sozusagen diese Eröffnungsszene schon drin.
Aber diese Eröffnungsszene, die kann man wirklich nicht hoch genug loben. Ne? Also wir haben hier, Kenneth Johnson spielt Dennis, diesen Jungling, der sagt, Tracy Lords steht auf mich. Den kennen wir übrigens als Lemanski aus The Shield. Ja? Also das sah da schon so aus. Und ich muss sagen, diese Szene, ich meine, wenn dich so ein Mädel abschleppt, mit dir in so ein Schlachthaus geht, und dann gehst du zu so einer Tür, wo so ein Typ mit Sonnenbrille und schwarzen Klamotten steht und sagt, nur für Freunde von Frost. Ne? Da bist du auch schon dabei, oder? Gut, es waren die 90er. Wir waren alle naiv.
Ja, der hatte wahrscheinlich auch schon irgendeine Pille reingedreht ne? Und war in guter Stimmung.
Ey, aber da drin, diese Party und so, die dann erst dieses Feiern und dieses Gedränge und er ist noch total happy und wird angetanzt und so. Und dann wird das Gedränge immer unangenehmer, weil es wird immer schneller mit den Beats und pipapo. Und er wird dann geht dieses Blutbad los, der DJ, ne? das selbst dieses gemalte Bild, wo Blutbath und so, oder Bloodbath draufsteht. Dann das Blut von der Decke. Ne? Dann wird er zu Boden geworfen, quasi, und er liegt quasi im Blut und die Leute drücken ihn runter und die Vampire ergeben sich zu erkennen. Ehrlich gesagt, das ist wahrscheinlich einen viel geileren Anfang für so einen Film kannst du gar nicht machen. Ne? Und
genau.
Das geht ja über in den Auftritt von Blade halt, ne? Der der dann da steht und wie Weiland Bill Murray in Ghostbusters am Ende auch im Vertrag drin ist, hat keinen Schaum und er hatte drin stehen kein Blut. Denn obwohl es da gerade noch von der Decke regnet, der hat keinen Tropfen abgekriegt.
Ja, halt, ne? Seine Lederkluft ist wirklich pristin. Da ist kein Kratzer.
Imprägniert.
Der sieht aus, als wäre er gerade erst aus dem Laden rausgelaufen.
Und ich sag dir eins, ich finde das immer noch, das ist der beste erste Auftritt, den du in so einem Film haben kannst. Weißt du, ja, also
auf jeden Fall.
Ich hadere manchmal mit Jack Sparrows erstem Auftritt. Also, weißt du, wo er dann mit dem auf diesem Mast steht und du denkst, oh, er fährt mit seinem Schiff in den Hafen ein und dabei siehst du, wie das, als die Kamera zurückgeht, dass es unter ihm wegsinkt und so. Und er dann nur noch von dieser Schaluppe auf den Steg tritt. Aber das ist einfach noch eine Spur geiler. Halt. Und ich habe jetzt auch wieder gemerkt, dieser ganze Kampf, der dann passiert, ne, wie geil der auch immer noch funktioniert. Natürlich, die Effekte sehen halt aus wie 98. An einigen Stellen sind sie nicht so gut mehr und so, die Vampire, aber damals war das mächtig geil. Weißt du, wenn die Vampire sich aufgelöst haben, das Skelett noch da war und ne, und überhaupt diese ganze Schießerei, diese Brutalität. 18er
fast. Genau, und das ist halt auch so schnell. Ne? Also es wird halt immer zum Problem, wenn die Effekte zu lange sichtbar sind. Mhm. Ne, weil dann kriegst du sozusagen mit, dass es fake ist und dass es wie eine PS2-Grafik aussieht, größtenteils. Aber wenn das halt in diesem Staccato-Schnitt ist und sie machen natürlich auch hier diesen Kunstgriff, dass sie das Disco-Licht nutzen zu ihrem Vorteil, ne? Also diese Stroboskop-Effekte, die da entstehen und dass dann Blade sozusagen hier zum ersten Mal so richtig in Aktion treten kann. Und ich glaube, es hat jemand mal gezählt, es sind über 20 Vampire, die er in dieser Eröffnungsszene gleich ins Jenseits befördert. Auch cool, ne, mit diesem Boomerang-Blade, was er dann am Ende hat und die drei Leute da in die Kehle durchschneidet. Das macht einfach Laune. Und genau wie du schon sagst, also die Szenerie an sich ist ja infernalisch. Ne? Also man muss ja wirklich sagen, wenn das Blut da aus der Sprengleranlage sich ergießt, ne, und die sind dann auch wirklich von oben bis unten rot, ne, und der arme Kerl, den sie da reingeschleust haben, der kriecht dann quasi auf allen Vieren über den Boden und wir als Zuschauer, wir sehen ihn eigentlich schon, ne, wie er dann sozusagen mit den Zähnen im Hals sozusagen von 30 Vampiren oder sowas zerrissen wird, aber zum Glück ist dann eben Blade da und übt dann Gerechtigkeit. Ich finde es übrigens auch cool, dass Blade am Ende von diesem ganzen Kampf dann einfach verschwindet. So wie Batman.
Ja, aber noch davor muss ich dir ganz ehrlich sagen, wir lernen ja auch Quinn hier kennen, ne? Der von Donald Logue gespielt wird. Ne? Ja. Keine Gnade für Dad. Ne? Unter anderem. Ne? Ganz viel anderes Zeug. Ich mag den sehr Comic gerne.
Relief.
Ja, der ist überraschend robust im ganzen Film, nur dafür, dass er am Ende doch einfach so zersägt werden kann. Also, das ist schon so ein bisschen absurd, ne, wie oft ihm die Hand abgeschlagen wird und er wird angezündet, angefackelt und er scheint irgendwie dann doch, Blade scheint ihn doch noch ein bisschen am Leben zu halten, ne? Aber ich musste bei seinem Auftritt hier sehr, sehr lachen, als Blade schon so viele da getötet hat und die alle rauslaufen, kommt ja diese Schlägerbande, diese schwarzen Goons da rein. Also diese Schwarzen mit den schwarzen Klamotten und diesen Baskenmützen, ne, und den Sonnenbrillen und so halt, ne? Und dann kommt er rein mit denen und sagt, da ist er, das ist Blade. Da habe ich gesagt, I know shit, Sherlock. Also, da ist er? Der ist der Einzige, der mit dem Schwert in dem leeren Ding stand. Ne? Und das fand ich einfach, dass ich liebe diese Szene halt. Und auch, dass er dann, als er ihn dann an die Wand nagelt, dann da hängen lässt und sagt, diesmal, weißt du, gehst mir auf den Sack, irgendwie überlebst du immer alles, jetzt versuche ich es mal mit abfackeln. Und er fackelt ihn dann da ab, dann geht ja das Licht ab und die Polizei und die Rettungsleute kommen ja rein. Er findet dann den kleinen Dennis noch in der Ecke, ne, guckt sich dann nur seinen Hals an, ne, nicht gebissen worden, ne, und sagt dann so, also lässt ihn dann da, aber ich musste auch bei den Rettungsleuten sehr lachen, als sie gesagt haben, oh, guck mal, wie es dem Typen geht. Und dann sagt er, ich gehe mal hier runter, kannst du mir mal aus dem Weg gehen, danke. Das ist also so im Offtext. Dann dachte ich, okay, gut, das ist die höflichste Einheit der Welt.
Ja. Aber ja, und er dreht natürlich auch also der Film, durch diese Kreuzigung, das ist ja also die Pfählung, die er da macht, ne, mit Quinn, ne, und das in Brand setzen, das sind ja alles so Dinge, die wir dann auch hier so den sakralen Bezug wiederherstellen. Also das, was wir sozusagen im Vampirismus, in der Literatur etc. auch gewohnt sind, wird hier gerne auch mal auf links gedreht. Ne? Also wir haben immer mal wieder Szenen später dann auch, wo Whistler irgendwie erklärt, wie man mit den Vampiren umgeht und was bei denen wirkt und was nicht wirkt.
Die Regeln, ne?
Genau. Und das finde ich auch gut, das ist auch Teil dieser Modernisierung, des Mythos, denn man muss sich ja vorstellen, 98, das war 5 Jahre, nachdem Francis Ford Coppola sozusagen den Ursprungsroman Bram Stoker's Dracula adaptiert hat fürs Kino, der halt wesentlich opulenter und irgendwie auch altmodischer irgendwie daherkam und sehr barock, auch irgendwo in den Bildern, aber halt eben auch in den Meinungen und Dingen, die er da seziert hat. Und da ist dieser Blade halt hier doch ein ganz anderes Tier.
Er fährt einen 68er Charger, Mann.
Also. Cooles Auto. Sounddesign ist auch total wichtig.
Bei dem Film.
Wir haben einige so comichafte, überhöhte Sounds, insbesondere bei den Fistfights. Aber also das Sounddesign, gerade vom Auto oder später auch vom Motorrad, ne, finde ich auch sehr, sehr kreativ teilweise benutzt.
Ja. Wir lernen ja dann, danach sind ja, also die, wir lernen ja noch die andere Hauptfigur kennen, Dr. Karen Jensen, ne? Die wird gespielt von Anne Bush Wright halt, ne? Ich hoffe, ich habe den Vornamen richtig ausgesprochen. Anne Bush Wright, okay. Vermutlich, wenn nicht, tut es mir leid. Auf jeden Fall kann man über die gute Dame haben, sie muss denselben Agenten haben, den Stephen Dorff hat. Denn der muss den beiden gesagt haben, also nach diesem Film, Leute, steht bei euch beiden Hollywood offen. Und ihr werdet die größten Stars der Welt. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ne? Ja. Auf jeden Fall ist die ja mit ihrem Ex-Lover hier, Dr. Curtis Webb, dann irgendwie arbeitet. Sie ist Dermatologin, wird aber zu Brandopfern geholt. Okay, das macht noch Sinn. Später auch ein bisschen Superwissenschaftlerin und so, dieser klassische Weg. Ne? Ich war schon bei heutzutage, wenn du irgendwelche Leute hast, die super intelligent sind und dann irgendwas schnell erfinden können, bist du ja schon froh, wenn die überhaupt mal vorher so einen Beruf gemacht haben in der Richtung, weißt du, der darauf Hinweise gibt. Die untersuchen ja die Leiche von Quinn. Und nebenbei bearbeiten sie ihre Trennung halt, ne? Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht verstanden. Also Quinn kommt ja dann wieder zu sich, ist total verbrannt und so. Pipapo tötet Curtis Webb vermeintlich. Er macht ihn zu einer Art Zombie-Vampir. Das sehen wir am Ende nochmal. Das hatte ich übrigens schon ganz vergessen, ehrlich gesagt. Ich auch, ja. Als ich das jetzt wieder gesehen habe. Und will jetzt die gute Karen beißen, verfolgt sie auf dem Gang. Sieht natürlich komplett angebrannt aus und pipapo. Und dann taucht Blade auf und haut ihm eine rein. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Also, warum hat er ihn da nicht fertig gemacht? Hat er jetzt da irgendeinen Plan? Hat er gesagt, ich warte, bis der eingeliefert wird und dann werde ich ihn im Krankenhaus nochmal verprügeln?
Tja.
Also, das
macht. Das weiß nur David S. Goyer, glaube ich.
Also, sinnhaft mal ist das nicht, ne? Also,
nein, aber das gehört genauso in dieselbe Kiste wie der Moment, wo Whistler einfach im U-Bahn-Schacht verschwindet und in der nächsten Szene wieder. Unbeharmt auftaucht. Also.
Ja. Da wirken sie bemüht, aber vielleicht, du weißt halt nicht, was im Schnitt auch da gemacht wurde. Das schien ja wirklich einiges gemacht zu werden. Aber ich fand das hat sich auch so, ich habe mich dann auch gefragt, als Blade dann diesen Moment hat, wo er erst weggehen möchte. Er hat ja da wo die Polizisten auf ihn schießen und er sagt, sag mal, habt ihr einen Knall, wo, wie gesagt, das Snipes in ihm durchgebrochen ist. Und er dann erst an Karen vorbeigeht, die auch gebissen wurde, dann aber irgendwie so stehen bleibt, auf sie runterguckt und sie
ist doch großartig, oder?
Ja, weil er auch nicht mal richtig im Fokus ist. Er sieht aus wie jemand, der von unten schwer verletzt nach oben guckt und der einfach nur so ein Teil sieht. Weißt du, so, du siehst das Ohr und das Tattoo und dann bleibt er stehen.
Du siehst aber auch das Auge dann so unter der Sonnenbrille so durchlugen, so ganz merkwürdig.
Ist aber wirklich geil. Und dann nimmt er sie halt mit und macht auch das, so diese, weißt du, so von einem Dach aufs andere werfen und er springt auch selber rüber. Die Polizei schießt wie die Blöden auf ihn dafür, dass er eine Geisel hat. Also aus deren Sicht hat er ja eine Geisel. Ne? Das habe ich mich gefragt. Wie gesagt, die schießen aber aus vollen Rohren. Die holen sogar noch, die 8 Bewaffneten holen sogar noch einen, der eine größere Knarre hat.
Und naja, so also in der Öffentlichkeit in dieser Stadt ist es offensichtlich so, dass Schusswaffen zum Tagesgeschäft gehören.
Aber das
wir haben, wir haben immer mal wieder Szenen, wo Blade auch ganz nonchalant sozusagen in aller Öffentlichkeit in Menschenmengen, ne, die Waffe zieht und.
Ja, das ist mir später, als er diesen Polizisten verhört, dachte ich mir auch, offensichtlich kann man einen Polizisten an seinem Kofferraum seines Autos verprügeln, von Menschen umgeben und das interessiert keinen. Ne? Interessiert keinen. Dann eine Waffe ziehen, auf den zielen und die Figuren, weißt du, und das ist mehrfach in dem Film, die Leute verhalten sich wie NPCs in Videospielen. Weißt du, wenn die unmittelbare Gefahr vorbei ist, gehen sie einfach weiter. Weißt du, so bei Assassin's Creed hätte er einfach nur so kurz in so ein Heuballen gemusst. Weißt du, und dann, wo ist er? Genau,
bis der Balken weg ist.
Ja, Stadtalarm ist vorbei. Weißt du? Ja. Würde man sagen. Aber das irritiert einen wirklich so ein bisschen. Aber da habe ich mich auch wirklich gefragt, warum die so hart auf ihn schießen, obwohl er ja offensichtlich halt aus deren Sicht eine Geisel hat. Dann ist mir aber, später wird's ja erklärt, denn die Vampire haben ja diesen Deal, die sind ja irgendwie, die haben ja so eine Art Deal mit der Menschheit, ne? Mhm. Irgendwie, mit wem auch immer. Da gibt's den Rat der Ältesten irgendwie und da ist unser Mann in Hollywood, Udo Kier, der ist direkt von Barb Wire rübergefahren,
ne? Gitano Dragonetti.
Aber ist nicht Dragonetti ein wahnsinnig geiler Name, oder? Dem musst du ja dir auch trauen. Das ist so wie, als wenn du sagst, als hier ein guter Gag aus American Dad, als wenn du sagst, als Vampir halte dich bedeckt und dann nennst du dich Coach Veratu. Weißt du, weil du Football-Trainer bist. Genau. Also, das ist, nee, also. Aber auf jeden Fall haben die ja so, und das wird uns ja erzählt, die haben diesen Deal mit der Menschheit. Irgendwie scheint ja so zu sein, die halten sich so ein bisschen bedeckt, nutzen Menschen aber durchaus auch aus. Also sie können die Vampire, können die Menschen so taggen, die kriegen dann so ein Tattoo in den Nacken und dann können die mal Vampir werden, wenn sie sich als nützlich und als hilfreich, so Prinzip Renfield, ne? Verhalten. Ne? Ansonsten so richtig klar geworden, was die Menschheit von diesem Deal hat, ist mir nicht.
So. Nee, nicht wirklich. Ne?
Nee, weil also. Sagt, wir essen nur so ein paar von euch, aber nicht euch und nicht eure Kinder. Vielleicht ist das so mit der Regierung gedealt, weißt du? Hey, ihr gebt uns mal so eine Liste, die lassen wir in Ruhe und wir essen dann eher so die, ne, weißt du, so die Gregors und so. Ja, wäre eine Menge zu holen.
Ne? Ne? Also, ja, es ist nicht ganz nachzuvollziehen, weil wenn sie so überlegen sind, ne, warum verhalten sie sich dann nicht tatsächlich genauso wie Deacon Frost das einfordert und streben nach Dominanz, aber naja.
Aber wie geil bitte ist Deacon Frost?
Ja, also, ja aber ich finde auch Udo Kier geil. Also die beiden, beide sind, ne, die geil. Haben wenige Szenen zusammen, aber das funktioniert super zwischen den beiden. Und Udo Kier sieht ja sowieso aus wie ein zeitloses Wesen, ne, mit seinen stahlblauen Augen und dieser glatten Haut und er wirkt ja quasi schon wie,
hatte der Kontaktlinsen
wie so ein drin? Blutsauger oder so. Ja. Und Deacon Frost, ja gut, Steven Dorff, das ist seine beste Rolle, ich glaube, da wird nicht mehr viel kommen und
jetzt legt er nochmal los. Weißt du? Nein, aber du, ganz ehrlich, Deacon Frost, mir ist das jetzt erst wieder klar geworden, wie geil der als Antagonist funktioniert. Ja. Ne? Er ist so die Antithese dazu und er ist auch die Antithese zu den anderen Vampiren. Er ist kein reinrassiger Vampir, die erzählen ja, dieser Rat der Vampire besteht ja irgendwie aus Vampiren, die so als Vampir geboren wurden irgendwie, ne? Gibt's wohl auch und er ist ein Verwandelter. Halt, genau. Ne? Somit nehmen die nicht so ganz ernst, er ist aber schon, man muss ihn aber ernst nehmen und wenn man nicht weiter weiß, ruft er seinen Freund Quinn an. Halt, ne?
Und er ist ja, halt, es ist so eine, es ist, verwandelt ist gut, aber sie sagen ja später, ne? Es gibt ja diese Szene, wo Karen mit ihm spricht, ne? Und da wird dann so angedeutet, dass er wahrscheinlich tatsächlich nicht mal gebissen wurde, sondern nur, also dass er infiziert worden ist.
Weil sie es auf
wie immer das auch funktioniert. Sie machen das, ne, sie machen das mit so einer AIDS-Parallele. Mhm. Ich glaube, sie sagt sogar, ne, dass es über eine Geschlechtskrankheit oder sowas ähnlich wäre. Und er ist aber natürlich, und das finde ich auch sehr cool, das hat David S. Goyer als Drehbuchautor auch ganz fantastisch gemacht, als Halbbruder zu Blade angelegt.
Ja, aber ja, aber auch nur, weil sie beide keine reinrassigen Vampire, also reinrassig in Form, du weißt schon, was ich meine, ne, sondern beide so ein,
also Blade, weil sie stehen beide sozusagen außerhalb von allen Schnittmengen.
Er ist so die Antithese dazu halt so ein bisschen. Genau. Ja, gut, bei Blade ist es ja so, da wird uns das ja erklärt, also seine Mutter ist gebissen worden, als sie mit ihm schwanger war. Und er ist geboren worden, also als sie dann halt starb, Krankenhaus, Anfang des Films, und er hat irgendwie so alle Vorteile im Prinzip, oder fast alle Vorteile, die ein Vampir hat, aber nicht alle, also er kann dann zum Beispiel bei Sonnenlicht rausgehen, hat aber auch ihre Stärke, ne? Deshalb dieser Daywalker-Flag halt, ne? Den, also er ist der Daywalker halt, das, was sie sein wollen. Aber er altert normal, nicht wie Vampire langsam, sondern normal halt, ne? Hat aber auch so, und hat den Blutdurst und so. Und um diesen Blutdurst in den Griff zu kriegen, kriegt er halt von seinem Kumpel Whistler, den wir noch kennenlernen, der hier von dem fantastischen Chris Christopherson gespielt wird, der einfach so nach Altepi aussieht, so herrlich nach Altepi. Der hat ihm irgendwann von seiner tragischen Geschichte erfahren wir auch noch was in dem Film. Das meine ich mit so eingewebte Origin-Stories halt, ne, so in die Handlung eingeführt, indem man es halt der guten Karen erzählt, ne. Ist es halt so, dass er dann irgendwie sich ja dieses Zeug besorgen muss, so eine Art Knoblauchextrakt irgendwie. Und dafür fährt er in die Stadt und holt sich das von so einem Dealer. Ja? Und der gibt ihm, das hat mich früher immer irritiert, weil er ihm so einen Beutel gibt und da sind so Uhren und so drin. Ne? Und glaub mir, jetzt ist mir erst klar geworden, dass der klaut.
Ja.
Also, das sagt er ja sogar später. Er sagt, ja, wir werden.
Er nimmt ja so eine Uhr ab, ne, von einer Leiche und sagt dann halt irgendwie, ja, die ist fake, ne? Und wir finanzieren uns sozusagen nicht aus Goodwill, sondern das Geld muss irgendwo herkommen. Klar, und wenn die Silber brauchen, ne, für die Munition zum Beispiel, das muss ja, es wächst ja nicht auf Bäumen.
Ja, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, der klaut. Denn ich fand diese kleine Szene mit diesem Dealer super, wo er sagt, ah, es wirkt nicht mehr so gut. Und dann sagt er, ja, aber ich brauche das halt und so. Dann gibt er nur diesen Beutel mit diesem Stoff, also mit den Uhren und so halt, ne? Und dann machen sie einen der geilsten Verabschiedungshandshakes. Weißt du? Weißt du, so ein High Five, aber so ein bisschen anders, so mit Wiederholung und so und dann Umarmung. Und das möchte ich einführen bei mir. Das fand ich super, ein Film mal wieder nach längerer Zeit zu gucken und so viel zu entdecken, was dir vorher noch nie so aufgefallen ist. Aber ich wollte noch mal ganz kurz auf diese Deacon Frost Geschichte zurückkommen, als der Rebell der Vampire und so dargestellt wird halt, ne? Und ich muss sagen, ich finde den echt mächtig. Also ich finde den wirklich einen echt guten Antagonist. Und das war schon, also sage ich mit vollem Bewusstsein, das war schon ein Schnuckel. Weißt du, also diese Haare. Ja,
passt der Pretty Boy Effekt
hier
komplett.
Ja.
Und er wird ja natürlich dann auch immer umgeben von noch schöneren und attraktiveren Frauen gezeigt. Und wir haben ja auch in diesem, sie spielen so ein bisschen damit, ne, dass da auch so ein homoerotische Element mit dabei ist, ne, wenn Frost und Dragonetti da quasi in diesem Archiv stehen und sich gegenüberstehen, ne, dann da streichelt er ihm so über den Kiefer und so, ne, da hat man schon eine Ahnung, okay. Also da wird mit sehr, sehr viel Offenheit auch Verlangen und Lust und sowas hier inszeniert in diesem Film.
Aber das gehört ja dazu auch zu der
Vampir-Geschichte. Absolut, genau, weil das ist ja auch Teil der DNA von Vampiren, ne, dass man sozusagen die unterdrückten Triebe rauslässt und dazu gehört natürlich auch die Liebe zu Männern und Frauen gleichermaßen.
Ja, weil du gerade das mit dem Archiv erwähnt hast, ne, da ist ja diese Szene, wo der gute Deacon Frost, auch ein geiler Name, Deacon Frost, wo der da sitzt und dann lässt er so ein Programm laufen, ne, die Vampire haben halt, sind halt überall mit drin, sind so ein bisschen so wie die Verschwörer, das Konsortium bei Akte X irgendwie, haben überall ihre Finger drin, anscheinend meinen die schon Kryptowährungen da in den 90ern in diesen Serverkästen und da sitzt er da an der Wand und dann siehst du so einen Computer laufen und da werden offensichtlich halt so Symbole übersetzt und dann kommt der Dragonetti rein und sagt, haha, was machst du hier, da dürfen eigentlich nur die Ältesten rein, aber macht auch nicht mehr, außer ihm dann zu sagen, ach, das kannst du ja eh nicht, die Sprache verstehst du eh nicht und wenn, dann würdest du auch nicht verstehen, was sie inhaltlich sagt, ne? Und hält da seinen Talk und dann zieht Deacon einfach die Kopfhörer raus, die du vorher nicht gesehen hast und ich dachte mir, wie geil ist das bitte,
weißt du? Ja, vor allem, der dreht ja total ab, ne? Also der Udo Kier schreit ihn ja am Ende auch wirklich an. Und Deacon Frost ist halt irgendwie so die Ruhe selbst.
Ja.
Aber wie so eine Natter. Also du spürst so das Gefährliche in ihm auflodern. Und man hat dann, als Udo Kier die Szenerie verlässt, nicht wirklich den Eindruck, dass er das ohne Angst um sein Leben macht.
Absolut. Nee, überhaupt nicht. Er ist auch so schnell weggegangen dann, ne? Er ist richtig, auch, seine Schritte wurden auch schneller und er hat sich noch einmal umgedreht nach ihm.
Genau.
Aber ich fand halt geil, dass er so einen Discman da hat. Und wie gesagt, sich das anzuhören, wenn dein vermeintlich, ich sag mal, Vorgesetzter in dieser Hierarchie dich erstmal minutenlang anschreit und dann ziehst du den Kopfhörer raus, so als Sinnbild, ich habe eh nicht zugehört, ich habe Mucke gehört. Ne? Ja. Das ist, und darüber wird nicht geredet. Aber die Botschaft kommt an.
Genau, und er macht ja diese Rasterfahndung, ne? Also oder diese Symbolerkennungssoftware, die da läuft, um den Text zu entschlüsseln, der dann am Ende sozusagen ihm verraten wird, ja, was er zu tun hat, um die komplette Macht zu erreichen.
Ja, das ist auch so ein bisschen verwirrend, dieses La Magra, er will irgendwie den Blutvampir irgendwie erwecken und irgendwie zwölf reinrassige, reinblütige Vampire müssen das und erwecken dann diese Gottheit, die er dann aber irgendwie offensichtlich ist halt. Ne? Auch das wird auch nicht so wirklich genau erklärt, was da...
Nee. Ne? Ich glaube, also, das hat auch wieder mit dem Work in Progress zu tun. Also das ist eine Geschichte, so ein Drehbuch entwickelt sich.
Ja, ja.
Und es gibt ja diese Deleted Scene, ne? Jeder, der ein physikalisches Medium besitzt von Blade, da gibt es auch dann einige lustige Sachen, die man sich angucken kann. In dem Bereich, wo die früher eben noch mit veröffentlicht wurden, das ist ja heutzutage kaum noch der Fall, dass da was Spannendes dabei ist, aber bei Blade sind da tatsächlich einige Schmankerl. Und unter anderem war es halt tatsächlich auch so, dass man relativ lange mit dem Gedanken gespielt hat, Deacon Frost am Ende sich komplett verwandeln zu lassen in La Magra, dann zu einer Art Blutblob-Monster zu werden, der dann genau dasselbe Ende ereilt, wie das auch im Film dann geworden ist. Aber ich glaube, wer auch immer das war, das Studio wahrscheinlich, die haben dann gesagt, es macht tatsächlich mehr Sinn, Deacon Frost eben in einem Schwertduell mit Blade zu zeigen.
Genau, da habe ich mir nur aufgeschrieben, wozu braucht ein Blutgott ein Schwert? Aber gut.
Alte Star Trek Reference.
Aber apropos, kurz zu dieser Dragonetti und Deacon Frost Nummer. Ich musste auch den einen Abgang von ihm, ich feiere ja irgendwie so coole Sprüche halt, ne? Da sagt er zu ihm, hey, nicht, dass du irgendwann mal aufwachst und ausgestorben bist. Fand ich einen geilen Satz. Und wir haben ja dann noch diese Karen-Situation bei Whistler und Blade, wo sie dann da aufwacht. Die haben sie so ein bisschen behandelt und konnten ihr noch so ein bisschen so eine Gnadenfrist geben. Sie ist noch nicht komplett umgewandelt und so. Und sie sagen ihr aber schon, hier, hör zu, das Pendel kann auch umschlagen. Hier ist eine Waffe. Wenn du merkst, dass du Blutdurst bekommst, schieß dir in den Kopf und wünsch dir einen schönen Tag. Und also sie sagt, na, da muss man noch ein Heilmittel für finden, und dann fängt sie auch an, so eine kleine Faszination für Blade auch, und das merkt man ihr schon an, aber ich finde es so erfrischend, dass die beiden keine Love Interest, Anschmatz, Sequenz und so haben und sich ineinander verlieben. Ich weiß, am Ende, wenn er sie beißt, das ist eindeutig, was da gezeigt werden sollte. Halt, ne? Aber sonst, ich finde es entsprechend, die sind entsprechend gut am Thema dran, in der Situation, in der sie sind, ohne sich zu sagen, ein bisschen über unsere Gefühle reden. Wie geht's du, ja, hey, ne? Willst du mit mir gehen?
Ja, schwebt in der Luft, weil als sie das Gespräch mit ihm sucht und er sitzt da auf seinem Stuhl, ne, und guckt so verloren in die Ferne und sagt dann, ja, du kennst mich nicht und so. Und sie versucht ja, das Eis zu brechen, ne, und irgendwie ihm etwas näher zu kommen, aber sie ist dann natürlich auch zunehmend einfach beschäftigt mit ihren chemikalischen Experimenten und
Überleben
auch, ja.
Und Abraham Whistler, ne, der tankt wie ein Mann in den 90ern. Weißt du, hast du diese Tankszene gesehen? Wo er auf dieser Zapfsäule, und das ist bereits, also es ist offensichtlich Wasser, was da rauskommt halt. Ne? Ja,
aber es läuft schon
komplett, als er es reinsteckt. Sind schon 8 oder 9 Liter mit Sicherheit daneben gegangen. Und dann geht die Kamera zurück und er steht da mit einer Kippe.
Ja, mit dem Feuerzeug. Er macht dann die Kippe an. Genau. Ne? So ist es. Also cooler geht's einfach nicht.
Ich habe mir gesagt, so haben Männer in den 90ern getankt. So habe ich tanken gelernt. Anders ging das gar nicht. Weißt du?
Ne, coole Szene. Und er ist natürlich, Kris Kristofferson ist ja eine Country-Legende. Ne, der wirkt einfach nur dadurch, dass er halt alleine schon im Bild ist, wahnsinnig gut. Und seine schauspielerischen Qualitäten, sagen wir es mal so, die sind auf einer Ebene mit Wesley Snipes. Und daher, die passen schon ganz prima in diese Vater-Sohn-Rolle, auch wenn, glaube ich, Whistler immer noch der menschlichere von den beiden ist. Ne?
Ja,
wir erfahren natürlich ja dann auch, wie er seine Familie und seine Töchter, glaube ich, verloren hat. Das erzählt er ja dann in so einem Art Infodump ganz kurz. Aber er ist auch sehr, sehr krass und realistisch, wie er auch mit der Erkrankung dann auch irgendwie umgeht.
Er hat Krebs, ne?
Ja, genau, er hat Krebs, aber das, was du meintest, ne, dass er Karen dann irgendwie auch ganz bewusst irgendwie sagt, es kann halt echt passieren, dass du das nicht die nächsten 2 Tage nicht mehr lebendig bist, sondern dich verwandelst. Und sie steht irgendwie so ein bisschen betröppelt da, ne, als er so rausgeht.
Dass er hier die Knarre gibt.
Ne? Genau, und er sagt dann immer so, ja, wenn es was hilft, ne, mir tut's leid und so.
Ja, aber das fand ich auch süß. Weißt du, so, noch schnell ein bisschen so nicht optionale gesellschaftliche Konvention. Ne, mir tut's übrigens auch leid für dich. Ne? Und übrigens auch um deinen Ex, der gebissen wurde. Nee, aber auch als Blade sie da nach Hause bringt, ne? Blade fährt sie ja noch nach Hause und dann gibt es ja diese Szene, wo sie denkt, dass sie verfolgt wird, weil sie weiß ja jetzt, irgendwie die haben so Tattoos und diese Menschen arbeiten auch für die Vampire und sie fühlt sich dann vertraut. Dann gibt es diesen Creep hinter ihr im Fahrstuhl, der sagt, na, und dann geht er auch noch hinter ihr her, aber ist dann am Ende keiner. Sie hat ja auch noch so eine Art Knoblauchspray irgendwie mitbekommen, irgendwie so für so direkt abwehren. Und dann geht sie in ihre Wohnung und packt Sachen zusammen und hat so eine schöne 90s-Wohnung. Weißt du, so eine komplett vollgestellte Wohnung, die irgendwie nicht zusammenpasst irgendwie, aber trotzdem, wo Friends spielen könnte.
Genau, und sie haben natürlich auch so ganz bewusst im Deko an den Hintergründen, an den Wänden teilweise so Sonnenelemente platziert.
Ne? Ja, ja.
Ein bisschen Foreshadowing muss dann auch immer sein. Aber die ganze Wohnung an sich ist auch trotzdem immer noch sehr, sehr dunkel und ein bisschen verhangen, so was das Licht angeht. Von daher hat man immer so den Eindruck, es mag zwar am Tag spielen, aber so richtig sicher ist sie nicht in dieser Wohnung. Und das bewahrheitet sich ja dann auch.
Nee, vor allen Dingen, ich, weißt du, in meinem Podcaster hören, wenn man das dann so guckt in Vorbereitung auf den Podcast, dann achtet man ja auch noch so vielleicht auf das, ich bilde es mir ein, auf das ein oder andere noch, ne? Und dann dachte ich mir, oh, ist aber ganz schön vollgestellt, bei einer Prügelei geht sich ja einiges kaputt, ne? Und ich musste, weißt du, als sie dann da dann Geräusch hört und auf einmal steht da dieser Officer Krieger da, sagt, oh, Ma'am, sorry, keine Sorge, ich bin hier nur, weil sie sind ja entführt worden, und dann dachten wir, wir gucken mal in ihrer Wohnung nach, ne?
Weil die Tür offen war.
Und dann sagte sie, ja, übrigens, machen Sie keine Panik, ich möchte Ihnen übrigens sagen, hier, Ihr Partner Dr. Curtis Webb, der ist tot, aber er ist nicht weiter schlimm. Wie können Sie denn das sagen? Ja, Sie jetzt auch sterben werden halt, ne? Und dann ist dieser Change und du denkst so, was für ein harter Spruch, er drückt, auf einmal steht Blade halt neben ihm. Ne, und verprügelt ihn. Und dann dachte ich mir, das ist ein Freund. Erstmal haut er ihn ja auf die ganzen Tische. Ne, so Wrestling-Move-mäßig.
Ja, der macht erstmal ein Regal kaputt und dann macht er den Tisch entzwei. Genau. Und sie sagt doch dann irgendwie nur, muss das jetzt wirklich sein?
Das fand ich total echt, weil das auch ich die ganze Zeit gedacht habe, ach, geht doch auf den Flur, Kinder.
Aber der, du siehst ja auch bei dem Tisch, dass der genau an der Sollbruchstelle in der Mitte durchbricht. Also das ist nicht mal irgendwie auf Realismus getrimmt, sondern da kommen dann so wieder so diese Trash-Comic-Elemente, glaube ich, mit.
Genau, die sind einfach, das waren zwei zusammengeschobene Deckel quasi.
Richtig, halt. Aber du hast natürlich auch an dieser versteinerten Miene, ne, von Blade, hast du natürlich auch Spaß als Zuschauer.
Und weil, du hast ja gesagt, du findest ihn nicht den besten Schauspieler. Ne? Mhm. Aber mit dieser, aber für so eine Rolle.
Ja, ist der perfekt.
Oder? Das, ich muss dir ganz ehrlich sagen, siehst, also einen L.A. Cool J sehe ich gar nicht in der Rolle, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und ich glaube auch in Lawrence, ich glaube wirklich besser als ihn hätte das nicht treffen können, ehrlich gesagt.
Nee, auf keinen Fall.
Ne? Aber
ja, auch, vor allen Dingen keiner von den beiden hätte die physische Eleganz, glaube ich, auch von Wesley Snipes gehabt in den Fights.
Ja gut,
wie viel Training du da reingelegt hättest.
Der wird auch gedoubelt worden sein, halt, ne? Aber vielleicht nicht immer, ne? Also, ich weiß nicht, wie groß da der Anteil war, ne? Aber vielleicht nicht ganz so viel, wie es bei vielleicht bei LA Cool J und so gewesen wäre, halt, ne?
Genau.
Ne? Also, der hat schon den Heilfilm im Auge gehabt, weißt du? Ich glaube, das wird richtig.
Lucy.
Ich habe hier schon so einen Papagei mir besorgt, ne?
Ja, so. Der Koch, war der nicht Koch in Deep Blue Sea?
Ja, er war der Koch, ja, genau. Ja. Das war, ich finde den gar nicht schlecht, den Film, ehrlich gesagt.
Der ist schon lustig.
Ja, ja. Aber das ist, und natürlich die Rede von Sam Jackson in dem Film.
Genau.
Dieser furchtbare CGI-Shot.
Surprise.
Ja. Dieser CGI-Shot. Ja, aber da ist ja da, mit Krieger ist ja dann, die nehmen ihn ja mit zum Auto und da hat er im Kofferraum dann halt seine, diese Blutkanister und die transportiert er da rum und so und dann soll er ihm halt verraten, wo Frost ist und kann dann aber entkommen. Und da ist die Szene, was du vorhin sagtest, du kannst da auch einen Polizisten am Kofferraum verprügeln, umgeben von Leuten und auf ihn zielen, wenn er wegrennt. Die Leute gehen vielleicht noch so einen Moment aus dem Weg, aber dann gehen sie ganz normal weiter, mehr passiert da nichts und so halt.
Ich finde auch dieses Prop total cool, diesen Koffer. Also das ist so dieser typische silberne Koffer, der dann so aufgeklappt wird und dann kommen so drei verschiedene Ebenen, ne, die fahren dann so automatisch raus und dann ist so dieses Trockeneisgewaber, was da so drumherum ist.
Das super, ist schon, oder? Das ist echt gut. Dann, die verfolgen ihn ja, ne? Also sie die kommen jetzt dann zu diesem Versteck halt, ne, über ihn halt, ne? Und ich, da ist halt in der Szene, wo die im Auto sitzen, wo Karen und Blade im Auto sitzen, sagt Blade einer der Sätze, den ich auch mit einem Kollegen regelmäßig immer in Bezug auf die Arbeit sage, ne? Wenn du die Natur einer Sache durchschaut hast, wären die Dinge berechenbar. Weißt du, und das ist, da ist, manchmal ist so viel Weisheit in solchen Filmen, in solchen Sätzen drin, weißt du? Das ist schon, geil. Ne? Aber wie gut sie es weggesteckt hat, dass er ihr die ganze Bude zertrümmert hat.
Ja, kein Problem. Also ne? Geht zu Ikea am nächsten Tag und richtet sich neu ein. Aber diese Verfolgungsjagd, ne, mit dem Polizisten und Blades Charger oder was immer das war, die ist schon, die war damals schon vor 30 Jahren im Kino ein bisschen.
Ja, naja.
Ja, zeitraffermäßig und so.
Ja, also manchmal hast du gemerkt, dass die das Geld auch für andere Dinge braucht, ne? Als er ihn dann in diesem Mal, wo er dann in diesem, an diesem Versteck dann da auseinander, er verhaut ihn ja nochmal im Prinzip und sagt dann, wie komme ich da jetzt rein, und er sagt ihm dann ja, durch den Gefrierschrank, und er denkt, dass er ihn verarschen will und ehrlich gesagt, und haut ihm nochmal ein und er sagt, nein, Mann, durch den Gefrierschrank, und dann macht er ihn erst auf und sieht, dass hinter diesem Gefrierschrank dieser Gang in den Keller ist. Halt. Ja. Und dann habe ich mir gesagt, hat den vorher noch.
Suhl.
Suhl. Hat die, und den hat noch nie einer aufgemacht. Was ist denn da, wenn wenn ein Kunde sagt, oh, ist ein heißer Tag, ich will mir was. Ne? Das ist so, ne? Das ist so, wie wenn du im Foto, im Fotolabor, also gibt es so einen Gag bei den Simpsons, weißt du, wenn die in den, in diese Fotoläden, also es gibt doch diese Automaten, diese Fotoautomaten. Und wenn du da reingehst und ein bestimmtes Wort sagst, wird ein Video abgespielt, wie so bei Mission Impossible und so. Und wenn du da reingehst und sagst lächeln, dann gehst du los mit Hallo, Mr. President. Schön, dass wir Sie über folgenden Sachverhalt informieren können. Genau so ist das. Aber ich musste so lachen, als er ihm eine gab und sagte, nein, ich meine das wirklich, dass man darüber reinkommt. Und er ihm dann sagt, und jetzt geh zu deinem Herrchen zurück und bababa, ne, und sag ihm, ich werde ihn jagen und so. Und dann gehen die ja durch diesen Keller und da begegnen sie ja auch Pearl. Das ist irgendwie der Computertyp von den Vampiren. Er sieht aus wie, ich habe ihn nur aufgeschrieben, Pearl, fieser Fettsack. Ne? Und er sitzt da und er
macht mich an den Baron Harkonnen erinnert.
Ja, einmal das.
So entfernt.
Und an einen Dämon aus der dritten Buffy-Staffel. Da gab es auch mal einen, der saß so in seinem eigenen Gewicht quasi in so einem Fass. Und der war auch ein großer Blob irgendwie. Und das ist so eine der Folgen, die wurde damals benutzt, um Angel als Hauptfigur für eine mögliche Serie zu pushen. Und dann hat mich das auch total erinnert. Und der berechnet, der hat ja Deacon Frost sogar am Telefon gerade. Und der ist ja irgendwie der Typ, der dann irgendwie, den die IT macht oder diese Auswertung macht halt, ne, was da diesen Blutdämon erzeugen kann. Also der diese alten Schriften übersetzt halt, ne.
Absolut.
Und Deacon lässt ihn ja sofort hängen,
ne. Es waren übrigens 5 Leute, die in diesem Silikonkostüm waren zu den Dreharbeiten.
Ist so
also
krass.
Der Schauspieler, der den Kopf spielt und dann jede Extremität sozusagen noch einen weiteren. Mhm. Und ich glaube, es waren, was habe ich gelesen, 7.000 Dollar Silikonmasse.
Krass, echt.
Also.
Aber weißt du, was ich krass fand? Dass die ihn auch doch foltern mit dieser Lampe. Ne, die haben ja diese Tageslichtlampe halt, ne? Wo Blade, als er sie von Whistler kriegt, genau das sagt, was ich auch dachte, als er eben sie mitgab. Sehr schwer und unhandlich halt, ne?
Vor allen Dingen, das ist auch so merkwürdig. Also ich meine, Whistler macht so einen Schrank auf, muss sich also bücken und rumort dann da erstmal 20 Sekunden drin rum. Und sagt dann, ach ja, die habe ich irgendwie in Stand gesetzt. Die funktioniert jetzt wieder, also so nach dem Motto. Oder?
Neue Glühbirne reingedreht. Neue Tageslichtglühbirne.
UV-Lampe, genau.
Kennst du das noch? So früher, wenn Großeltern diese Rotlichtlampen hatten und klar. Sich den Rücken an... Weißt du, so, genau so. Das Ding, also Lampen. Genau so. Habt ihr das schön hier... Habt ihr schöne Glühbirne reingedreht und so.
Genau, also wird dann ziemlich brutal, finde ich, gefoltert, aber war ja auch keine sympathische Figur, von daher.
Überhaupt nicht, nee, aber dass das Karen macht, hat mich viel mehr gewundert.
Ja.
Das ist ja wahrscheinlich, um ihren Sündenfall dann zu kriegen, oder? Ne?
Ja, weil wahrscheinlich.
Sie hat ihn ja auch ein paar Mal angestrahlt und der sah ja dann auch aus, richtig verbrannt und so halt. Ne?
Genau, aber sehr witzig ist dann irgendwie, ne, Blade sagt ja zu Whistler noch, das Teil ist so schwer. Und dann sagt Whistler, ja, aber du bist doch stark.
Bist doch ein kräftiges.
Ich weiß nicht, wie es im Deutschen
ist. In Deutsch sagt er, du bist doch ein kräftiges Kerlchen.
Genau, okay. Und dann hat Karen das Ding dabei in der Hand. Also das habe ich auch nicht ganz verstanden.
Er lässt sie da schleppen.
Ja.
Ne? Also einer von uns muss den Rucksack tragen. Ich muss natürlich jederzeit bereit sein, wenn uns einer angreift. Ne? Das ist, du weißt, sie sind hier flink. Nee, und dann werden sie ja überwältigt und so. Dann kommt ja Quinn nochmal. Ne? Der hat ja den Auftrag von Deacon bekommen, dass man Blade, die wissen ja schon, dass man Blade Leben braucht, weil er irgendwie der Schlüssel ist als Daywalker und so. Sein Blut, der Schlüssel ist, um La Magra auszulösen. Dann nehmen sie ihn ja so als Geisel und so. Und dann gibt's auch noch diese Szene mit dem Schwert, weißt du, mit dem einen Typen, der das Schwert von Blade in der Hand hat. Und da ist so eine kleine, ne, so eine kleine Sicherung drin. Ne? Wenn man die irgendwie nicht einklickt, Dann sticht die aus und dann wird irgendwie die Hand zerstört irgendwie von ihm. Der lacht darüber aber auch nur, weil wir ja an Quinn sehen, seine Hand wächst ja auch nach. Also das ist auch ein bisschen neu, was Vampire angeht, dass Körperteile nachwachsen können. halt, ne?
Die haben so, ja, den Wolverine-Effekt.
So ein bisschen wirkt. Wie gesagt, ich habe Quinns Widerstandsfähigkeit nie verstanden, weil er auch nur ein normaler Vampir ist. Und der hält ja anscheinend durchaus mehr aus. Oder Blade findet es gut, den irgendwie doch am Leben zu lassen oder so halt, ne?
Ja, ich glaube, Blade hatte auch Spaß dran.
Ja.
Also so ein bisschen Sadismus ist, glaube ich, da bei Blade auch im Spiel.
Ja, genau. Und dann ist ja die haben sie ja jetzt. Und es gibt ja diesen Kamerazoom auf dieses, auf das im Ohr, ne, auf das Mikrofon quasi. Mhm. Und dann merken wir, es gibt eine Funkverbindung mit Whistler die ganze Zeit. Der sprengt in dem Moment natürlich eine Wand auf und so. Und dann, es ist so Magic halt, ne? Und dann ist diese geile Zugszene halt, ne? Und ehrlich gesagt, da hast du sehr recht, wenn du nicht das Geld für solche Effekte hast, dann mach sie nicht zu lang, ne?
Ja.
Aber ich finde die funktioniert noch ganz gut.
Ja, also sie haben tatsächlich, ne, sie sind nicht an einen echten U-Bahn-Tunnel, sondern sie haben quasi den Teil in einem Studio nachgebaut, aber mit einem gigantischen Greenscreen und der Zug ist halt CGI im Nachhinein eingefügt und war wohl für die damalige Zeit immer noch recht ansehbar. Also es gibt da so ein paar Interviews mit den Effektkünstlern, die dann auch beschreiben, wie sie sozusagen versucht haben, da menschliche Gesichter hinter die Fenster zu platzieren. Und dann die Dateien, die dann die sozusagen repräsentieren, dass die dann immer mitgedreht werden mussten, damit dann die Bewegung auch des 3D-Modells quasi lebendig aussieht. Aber dann haben sie halt am Ende die Bewegungsunschärfe draufgeklatscht und dann hat eh niemand mehr irgendwas gesehen.
Das hat's
gelöst, aber es so funktioniert,
ja.
Weil sie spielen ganz cool mit dem Licht, ne? Das wieder dann auf den Schauspielern landet. Die Soundkulisse tut ihr Übriges und wie gesagt, außerdem dem Continuity-Fehler, dass Whistler dann halt auf einmal weg ist und dann taucht er wieder auf. Finde ich das okay.
Absolut. Und ich finde irgendwie auch durch diese Enge und dann durch die Schnelligkeit auch dieser Szene, auch wenn der Zug so schnell dran vorbeirast, dass irgendwie, es hat einfach was. Du hast wirklich das Gefühl von, oh Gott, die müssen sich da an der Wand lang drängen, dann gibt es noch den Spruch von Whistler, er ist zu alt für den Scheiß und so halt, ne? Und irgendwie funktioniert das. Mein Hirn hat einmal komplett kurz ausgehakt, als Blade sich dann am Zug kurz festgehalten hat, weil dieser Effekt, wie die dann quasi der Zug mit dem Affenzahn an denen vorbei und er hält so die Hand nach rechts und greift quasi irgendwie irgendwas halt und kann dadurch mit der guten Karen in den Zug rein und pipapo und sich drin nochmal so eine Spritze setzen. Sieht richtig scheiße aus, muss man sagen. Dafür fand ich aber es nett, dass die Vampire, angeführt von dieser blonden Vampirin, dass die noch eine Weile hinter dem Zug hergelaufen sind. Aber die mir, ihr gebt, das sind keine Aufgeber. Das sind positiv denkende Anpacker. Weißt du?
Richtig.
Die geben nicht einfach so auf halt, ne? Aber die müssen ja auch sonst, obwohl die müssen ein gutes Fitnessprogramm haben, weil sonst hängen sie ja immer mit Deacon Frost bei diesen Partys rum. Weißt du,
diese immer nur Drogen und Alkohol gibt.
Aber wie bitte ist das auch? Weil wir haben ja dann diese noch auch so Szenen mit Deacon Frost. Der sitzt dann in seinem Schlafzimmer. Irgendwie ist das so komplett weird. Alles weiß. Ne? Sitzt da an so einem Rechner, wie Weiland ich es sitzen würde, er nur mit freiem Oberkörper und in gut aussehend und dann geht hinten sein Bett, also da geht einfach so der Deckel auf, weißt du, und da saß im Gegensatz zu deinem bevorzugten Franchise nicht Darth Vader drin, ne? Sondern da sitzt dann eine Olle.
Da sitzt eine Olle, aber der wird in dieser ersten Szene, die du gerade beschreibst, wird er noch so drum herum geschnitten, also man sieht nicht, wer das ist, weil der Reveal ist ja dann später sozusagen der große Aha-Moment.
Ja. Aber es ist dieselbe, ne?
Ist dieselbe, ja.
Das Vanessa, ne?
Dieselbe. Ja, genau. Also Zufall. Blades Mutter quasi.
Ja. Also, aber nichtsdestotrotz, wenn du das auch nicht weißt, er sitzt da an so seinem Rechner und dann geht hinten auf einmal wie so ein Geschenkbox der Karton hoch und darunter
siehst du. Es soll so eine moderne Version eines Sargs sein, ne?
So habe ich das gar nicht gesehen.
Die modernisierte Variante. Ja, doch, klar. Also ich meine, ist ja offensichtlich eigentlich.
Echt? Ich habe das so gar nicht gesehen. Ich habe gedacht, es soll so eine Sexanspielung sein. Nee, ernsthaft, du hast recht, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass das einen Sarg symbolisieren soll. Weil das einfach aussieht, weil das alles weiß ist vielleicht halt, ne? Naja, und dann ist ja diese
Party. Das Queen daran.
Ja, das Queen daran, ja. Und dann ist ja diese Party-Szene, wo hier der Officer nochmal vorbeikommt und sagt, ich hab's ja versucht, aber Blade war so gemein und so. Und kannst du mich jetzt vielleicht doch zum Vampir machen, sie mir meine Belohnung geben? Und alle sind ja schon so, Deacon ist ja schon so voll angefressen von ihm und deshalb frisst er ihn auch an.
Ne? Ja. Und das war so ein Moment im Kino damals, als ich den Film gesehen habe, wo ich richtig zusammengezuckt bin.
Krass, ne? Von der Brutalität der Szene, ne?
Genau, weil man die Brutalität und die Grausamkeit die Deacon Frost hier ausstrahlt und die Lust auch daran, wie er sich dann quasi danach auch noch küsst, ne, mit seiner dieser blonden Vampirin und so, wo du dann wieder merkst, wo diese Lust, dieser Lustaspekt an der Zerstörung, an dem Untergang und dann nochmal so richtig demonstriert wird. Ja, das war schon
krasser Moment. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe es echt wieder gemerkt, wie lange ich Blade nicht mehr gesehen habe, weil ich hatte diese Härte von dieser Szene völlig vergessen. Weißt du, er beißt ihn ja in den Hals und dann ist er völlig blutverschmiert und dann kommt halt seine Freundin, mit der küsst er sich auch, die beißt eben auch nochmal in den Hals und dann lecken die so dran. Und dann lecken die miteinander rum, mit so Blut verschmiert. Und dann wird so die Leiche einfach ins Wasser geworfen. Und diese Szene hat eine unheimliche Härte und Brutalität und das Sexuelle mal ganz ab. Also, dass sich das nicht 98 mehr bei mir eingebrannt hat. Ich kann mich immer noch auf den Nippel von Linda Hamilton in King Kong lebt erinnern, von 86. Den man sieht, wenn sie aus dem Schlafsack hüpft. Weißt du? Uiuiui. Das ist eine Millisekunde. Glaub mir, ich hab's überprüft, frag nicht. Aber das ist mir irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht habe ich so eine Selbstschutzanlage bei sowas.
Genau. Der kleine Gregor.
Ja gut, aber ich war genau in dem richtigen, ich war ungefähr 18, als der hier in die Kinos kam. Also ich war genau in dem richtigen Alter, wo ich gesagt habe, hiernach werde ich auch Daywalker. Danach habe ich hier die Jalousien runtergezogen, die Konsolen angemacht und gesagt, jetzt warte ich mal, was passiert. Jetzt warte ich auf meinen trainierten Körper. Ja.
Nee. Die Konsolen angemacht, ist gut. Ja, gut, ich warte immer noch auf ein gescheites Blade-Spiel.
Das ist wohl wahr. Ich glaube, da wirst du auch noch eine Weile warten müssen und so halt. Ne? Na gut, es sind dann halt so Sachen. Ne? Udo Kier wird getötet halt, ne? Dragonetti, ne? Aber auch krass, ne?
Ja. Also da ist richtig cool, finde ich. Ne? Es gibt tatsächlich im Nachspann jemanden, der für die Dentaleffekte zuständig ist. Wie man in dieser Szene auch dann mitbekommt, weil der arme Udo Kier wird sozusagen von seinen Hauern befreit mit einer Kneifzange. Ich muss immer lachen, wenn Deacon Frost diese Kneifzange hervorzieht, weil man denkt, was machst denn du jetzt mit der Kneifzange? Ja, ja. Der brät doch jetzt eh schon in der Sonne.
Ja.
Aber Deacon Frost und seine Kollegen haben also hier den Sunblocker Extreme aufgelegt.
Das ist auch neu gewesen.
Wirken sie also noch bleicher als vorher, während Udo Kier halt langsam aber sicher wie ein leckeres Stück Speck sozusagen vor sich hin brutzelt. Wird dann auch noch seine Hauer, also wird, ja, die Emaskulation wird sozusagen an ihm durchgeführt, bevor er dann, und da sind auch wieder so Effekte dabei, die nicht ganz so gut gealtert sind, halt in der Sonne zerschmilzt. Aber dann wirft quasi, das finde ich wieder sehr intelligent und sehr ökonomisch, weil es so schön knackig und kurz ist, erzählt, wie dann Deacon Frost einfach in der nächsten Szene vor diesem Rad dann einfach nur die Zähne auf den Tisch schmeißt.
Genau. Ich habe mich nämlich auch damals gefragt, warum er das mit den Zähnen, ich dachte, das wäre so eine Demütigung noch, wahrscheinlich auch, ne, aber überhaupt diese ganze Szene mit Udo Kier und ich fand auch, ich fand diesen Creature-Effekt, weil es ist ja auch viel practical gemacht worden, ich finde, das sieht trotzdem, es hat mich auch wieder jetzt ein bisschen erschreckt, wie krass das aussieht, ehrlich gesagt.
Ja. Aber, also das Feuer am Ende hätte es vielleicht nicht gebraucht, dass er dann noch so theatralisch auseinanderplatzt.
Ja, das Platz ist gut. Aber dafür fand ich die Idee mit den Motorradhelmen und so ganz geil.
Ja, das war geil.
Warum ist denn da noch nie vorher einer drauf gekommen? Weißt du? Also auch schon allein mit den Sunblockern ist so eine smoothie Idee, dein Mascara verläuft. Weißt du, das erklärt, warum die so blass sind. Ja. Ne? Also das ist so clever, finde ich. Und das ist hier so gefühlt eingeführt worden halt, ne? Und da haben sie noch nicht in der Sonne geglitzert. Ne? Aber auch das mit dem nutzlosesten Vampirrad aller Zeiten. Ne? Ich nenne sie nur noch Deacons 12. Weißt du?
Da haben sie auch so einen ganz subtilen Touch drin. Wenn du dir nämlich in diesem Ratsraum die Stühle anguckst, die drauf sitzen, die Lehnen, die sind sozusagen nach oben hin gebogen. Also die Kopfstützen oder wie man du sie nennen willst von den Stühlen. Und das spielt natürlich wieder auf das alte Klischee des Kragens von Vampiren an, die ja auch immer diesen hochstehenden Kragen hatten.
Siehst du, auf sowas achte ich nicht, weil ich mich dann von sowas blenden lasse, wie dem Moment, wo Deacon sagt, so, ich brauche dann mal 12 von euch.
12 Freiwillige.
Ja, 12 Freiwillige. Da habe ich gesagt, jetzt dein Ernst, Bro? Also, wer hat sich denn da gemeldet? Und dazu habe ich später noch ein paar Fragen, was diese 12 Freiwilligen, was haben die gedacht? Fahren wir hin, wo es schön ist? Also jetzt mal ehrlich. Ne? Also er sagt ja hier, okay, ne, ich brauche mal 12 Freiwillige. Gut, wie freiwillig ist das, wenn, ne? Das, aber sie haben sich schon, man hat das schon relativ smooth gemacht halt, ne? Also relativ schnell. Du hast dann gemerkt, dann gibt der Film auch Gas halt, ne? Es gibt ja dann noch die Finnen, die haben ja bei diesem, bei dieser Forschungseinheit, wo sie Pearl da gefeuert haben, haben sie ja noch so einen Fetzen Papier gefunden und so, ne? Und ich musste auch so lachen, als dann, ich glaube, Whistler, ich glaube, nee, Blade zeigt das doch Whistler, ne? Und sagt, ah, kann ich nicht verstehen, hier steht Buch Erebus, Blutgott, Geister der drei, der zwölf. Dachte ich mir, ja gut, und stand ja alles Wesentliche schon auf diesem Fetzen. Und, und anscheinend kann das Whistler ohne Probleme lesen. Ne? Also warum kann der das lesen?
Wer braucht den Computer, wenn Whistler das lesen kann?
Ich musste nur wirklich, weißt du, so wie alles, kommen um 19 Uhr zu folgender Adresse, da ist der Endkampf geplant. Bitte dreh um. Nee, also, ja gut, du hast, das sind so Momente in dem Skript, wo den halt, wo du wirklich anmerkst, da haben die einfach. Ja gut, die müssen irgendwie erklären, wie, wo er wissen kann, wo was dann ist und so, ne? Auch Whistlers Tod ist ja dann relativ schnell. Das ist auch so ein Thema, ne? Der erzählt ja unmittelbar, nachdem er dann Karen, die forschen ja dann noch gemeinsam nach so einem Heilmittel oder einem Serum, was Blade halt auch hilft. Und dann erzählt er ja seine Geschichte, dass er damit angefangen hat, dass also er hatte eine Frau und eine Tochter und dann kam nachts ein Vampir und erst hat er mit denen gespielt und danach musste er die Reihenfolge oder sollte er die Reihenfolge festlegen, in der die sterben sollen. Mhm. Und das hat ihn dann zu dem Vampirjäger halt gemacht. Dann greifen ja die Vampire diesen geilen Unterschlupf an. Die sind ja offensichtlich in so einer Fabrikanlage, die einerseits nicht so aussieht, als wenn sie nicht mehr in Betrieb wäre. Wo ich mich gefragt habe, sind die da am Wochenende nur? Oder es sieht nicht so aus, als wenn das so komplett ausgestorben wäre halt. Ne? Oder die halten es sehr sauber. Und da werden sie ja überfallen und Karen entführt und Whistler also fast getötet halt. Ne? Ja. Dann kommt ja noch Deacon da rein und er sagt dann, ja, beiß mich doch, du Arschloch. Und sagt, nee. Und dann schlägt er so auf ihn ein. Und auch das ist voll die harte Szene, finde ich.
Hm. Ne? Ja. Die ja, macht ich auch Kopfkino. Ne? Danach auch, wie, ne, wie Blade dann da zurückkommt und ihn findet unter diesem Tuch. Mhm. Ne, und dann ist er gar nicht tot und dann gibt's es gibt diese Anekdote vom Set, wo Wesley Snipes offensichtlich nicht aufhören konnte zu lachen, weil es natürlich tatsächlich überhaupt keinen Sinn macht, dass er mit diesem komischen Tupfer den aus allen Ecken und Enden blutenden Whistler da irgendwie so ein bisschen noch hab versucht.
Habe ich mich auch gefragt. Weißt du, was mich das erinnert hat? Auch aus einer Komödie mit Leslie Nielsen, mit Basil Exposition, mit Michael York, auf den geschossen wird. Und während er auf ihn geschossen wird, versucht er sich so noch ein Pflaster auf einzelne Einschusslöcher zu. Weißt du, es ist eher so die Geste, die zählt. Es macht natürlich wirklich keinen. Der liegt da, ist. Er dachte, er wäre ja schon tot. Und so, es ist einfach nur noch ein Blutkloppen und er fängt dann so an rumzutupfen und sagt so, Mensch, fehlt nur noch, dass er sagt, ach, das ist doch nichts, das ist doch nur eine Fleischwunde. Genau, das ist doch
nur eine Fleischwunde.
In den 80ern hätte man gesagt, und mehr hast du nicht drauf. Ne? Und dann sagte ihm, ja gut, hat halt Karen und Pipapo und er hätte irgendwie diese Diskette, um die es da auch irgendwie noch so ging und so, hätte er noch entschlüsselt und so und dann sagt er ihm ja hier, dass er es jetzt zu Ende bringen soll und so und er lässt ihm ja die Waffe da. Ne?
Ja, nee, Whistler sagt doch, give me the goddamn gun, sagt der im Original.
Ja.
Und dann zieht er halt auch mit so einem theatralischen Soundeffekt, zieht er dann seine Waffe raus, die dann fast zweimal so groß ist wie der Kopf von Whistler.
Ja.
Ich gedacht habe, okay, ja, vielleicht nicht ganz so cool jetzt in der Situation, aber naja, er nimmt sich dann auf jeden Fall das Leben dann.
Er hatte keine, naja, das ist, also da können wir ja schon mal vorab, also ein bisschen Spoiler in die Zukunft, eben nicht. Ja. Er ist ja dann in Teil 2 wieder da, um dann in Teil 3 würdig zu verabschiedet zu werden. Genau. Also, weißt du, man ist mit diesem Film, diese Szene dann, wenn er ihm die Waffe gibt, ich meine, die hat einen natürlich berührt. Wesley, also Blade geht weg, dann hörst du hinten diesen Schuss, ne, und dann, wenn keiner gesagt hätte, oh, das war daneben, ich versuch's nochmal.
Entschuldigung. Genau, so aus den Powers mäßig. Ich bin sehr stark verwundet, aber ich bin noch am Leben.
Ich würde gerne spazieren gehen. Nee, aber also es ist ja klar, er hat sich, hat sich halt erschossen, um sich zu erlösen. Dann siehst du auch, wie die Hand noch nach unten rutscht und so. Und für uns alle war es, Whistler ist tot. Nicht so aber in Blade 2, denn da ist er ja nochmal gefunden worden, konnte nochmal geheilt werden und da haben sie es wieder hingekriegt und aber nicht, dass er sich verwandelt und pipapo, da wird ihm ja lange misstraut und so. Also ich finde es gut, dass Whistler wiederkam, aber hier war das im Nachhinein wirklich so unnötig, diese Sequenz halt, ne? Nur damit
das ist wie Sean Connery in Highlander 2.
Ja, ja, ja. Aber wie gesagt, weil sie ihn einfach zurückgeholt haben im nächsten Teil. Vielleicht haben sie aber auch, ja. Vielleicht hat Guillermo del Toro einfach den ersten nicht gesehen, als er den zweiten gemacht
das
hat.
Das glaube ich nicht.
Das glaube ich auch nicht. Nee, auf jeden Fall, diese Szene ist schon krass. Und dann ist ja diese typische Blade-Szene, diese typische, ich bereite mich jetzt auf den Endkampf vor, ne? Also Blade hat dazwischen ja noch dieses Treffen mit Deacon. Also es geht so ein bisschen durcheinander. Er trifft ihn ja draußen und Deacon Frost steht dann im Park, hat so ein Kind als Geisel und versucht ihn noch so auf seine Seite zu ziehen und im Sonnenlicht quasi und so und hat halt das Kind, damit er ihn nicht angreift und pipapo und bietet ihm an und macht noch seinen Talk über die Menschheit, das ist alles nur Vieh und Fleisch und wir sind denen überlegen und bababa. Und Blade sagt halt nur auf seine bekannt liebenswürdige Art, dein Mascara verläuft. Ne, und dann wirft er halt das Kind auf die Straße, Blade schießt noch ein so paar krass. Mal auf ihn. Ja.
Der hält sie ja erstmal 30 Zentimeter über dem Boden.
Passiert nichts.
Weißt du, so an der Kehle.
Ja.
Bevor er sie dann einfach so vor den Bus wirft und die steht natürlich dann so klischeemäßig, steht dann einfach da und guckt so wie ein armes Reh ne, in das Licht. Und Blade schafft es aber natürlich dann im letzten Moment, sie dann quasi noch vor dem herannahenden Bus wegzuschieben und sagt dann einfach nur, geh nach Hause.
Ja, ja, und das Kind dreht um und geht weg. Und ich hätte gedacht, er hätte sagen müssen, such dir jetzt dringend einen Psychiater. Such dir ein Kind um Himmels
willen. Ja, und die Leute, die da rumstehen, ne, die laufen einfach ganz normal weiter. Keiner irgendwas mitbekommen.
Wie NPCs in Videospielen.
Ja.
Wirklich, das ist so. Oder wie bei Masters of the Universe, wo auch keiner Skeletor-Invasion mitbekommen hat. Ne? Ja. Nacht ist Nacht. Nee, aber es ist einfach, also wirklich diese Szene, ich dachte auch, als das Kind so hochhob, ne? Und mit dieser, weißt du, wo dann dieser Move war, wo der Finger von ihm an ihrer Kehle ist und auf einmal, zack, ist da so wie so eine Kralle dran. Ja, ja. Das war schon ein geiler Schnitt und so, aber weißt du, dieses arme Kind muss doch schwerst traumatisiert sein. Alleine, dass der sie 30 Meter geworfen hat von dem Parkplatz auf diese Straße. Und so halt, ne? Und dann geh nach Hause. So war es in den 90ern. Weißt du, man hat da drauf, die Kids.
Ne? Da muss man auch alleine nach Hause gehen.
Genau, was ich aber nicht verstanden habe, als Blade sich dann für diesen Endkampf fertig macht, dann macht er ja diese typischen, ne, Waffen und bababa und alles nochmal festzurren und so. Und dann schneidet er doch diese Blumen da irgendwie raus.
Ja.
Warum?
Das hat einen Grund.
Eigentlich verstanden.
Das ist nämlich, das ist eine Drakena-Pflanze, ein Drachenbaum. Und diese Pflanze ist was Besonderes, weil sie nämlich ein Hybrid aus zwei verschiedenen Pflanzenarten ist. Und
okay.
Genauso wie Blade und Deacon eben. Nicht der einen Seite und auch nicht der anderen komplett zugehörig.
Aber das war also eine rein symbolische Sache. Hatte keine.
Das ist eine rein symbolische Sache. Okay. Ja, das hat David S. Goyer sich ausgedacht und wollte es wahrscheinlich unbedingt im Film haben. Es erklärt sich nicht von selber. Es wirkt merkwürdigerweise deplatziert. Aber das ist der Grund, der dahinter steckt.
Ah, okay. Ich habe nämlich gedacht, es wäre jetzt unpassend, jetzt den Gärtner in sich zu entdecken. Weißt du? Das ist,
und der
das
grüne nachdem, Daumen.
Der grüne Daumen. Ich habe eigentlich.
Nicht möchte der gute Zahn, sondern der grüne Daumen.
Nee, und ich. Da, und das, nachdem ihm die gute Karen noch gesagt hat, ein kaltes Herz ist auch ein totes Herz. Weißt du? Ne, also das ist schon geil. Naja, und dann ist halt so dieser. Dann kommt dieser große Part des Endkampfes, ne? Und dieses Set ist ja geil, ne? Aber man merkt, finde ich, extrem, dass die da unheimlich viel dran rumgedoktert haben an dem Ding. Ne? Ja. Wir haben dieses riesige Set, was aussieht wie halt schon so eine große Halle, die einfach nach dieser, die ist ja diesem Computerbild nachempfunden, von dieser, also diese Prophezeiung, die es da gegeben hat, hat zu dieser Computerdarstellung geführt und das hat man offensichtlich in Rekordzeit nachgebaut. Richtig. Das ist unmöglich.
Es ist aber auch ein bisschen merkwürdig, weil es gibt ja irgendwie zwei Bereiche.
Ja.
Ne, es gibt ja diesen einen Bereich, wo Blade quasi in diesen komischen Sarkophag reingeschoben wird und dann das Blut abgezapft wird. Und dann gibt es aber auch genau ähnlich in einem Rondell einen Parallelraum, wo dann die 12 Freiwilligen platziert werden und Deacon Frost in der Mitte dann sich selbst inszeniert. Aber das ist auch so ein bisschen Plot-Convenience, ne? Also,
ja.
Dass man auch immer nicht genau weiß, was im anderen Bereich gerade passiert. Man kann es mal parallel schneiden, man kann aber auch einfach mal sagen, ja, die Leute, die in dem anderen sind, die wissen jetzt gerade gar nicht, dass Blade ja schon wieder sich befreit hat oder befreit wurde oder.
Ja, ja. Also da passiert nur so viele strange Sachen, finde ich. Blade wird ja dann überwältigt, mehr oder weniger, nach seinem Ansturm, der auch sehr brutal ist und so, der ist auch sehr effizient. Und dann bringt ihn ja aus dem Konzept, dass plötzlich seine Mutter vor ihm steht. Vanessa Brooks, die Dame ist, die aus dem Bett aus dem Sargbett von Deacon gestiegen ist, ne? Und deshalb die Bruderanalogie. Nee, bist doch trotzdem. Oh, ist ja noch ekliger. Ja. Ah, na, okay. Auf jeden Fall, die sagt ihm dann, mein Sohn, haha, das bringt ihn aus dem Konzept, er wird überwältigt. Und dann ist das so ganz, ich finde das alles mit Vanessa so, dieses Anzexen auch so unangenehm, weißt du, wenn das seine Mutter ist. Und ne, sie versucht ihn dann ja auch zu überzeugen. Und dann wird er aber, weißt du, dann wird, wenn du aber so, weißt du, so schreiend in so einen Sarkophag, na, er ist ja nicht schreiend, er ergibt sich ja in sein Schicksal, er wird ja in diesen Sarkophag, der dann zugemacht wird, dann wird er da angezapft und dann werden ihm irgendwie 18 Liter Blut, ich habe mitgezählt, irgendwie gefühlt 18 Liter Blut abgezapft, die dann, das sieht auch krass aus, man sieht dann so seine Hände und so, da läuft das Blut runter, das läuft unten in Röhren. Überleg dir mal dieses Konstrukt, das Blut läuft aus diesem Sarkophag unten in Röhren und diese Röhren werden offensichtlich durch diesen ganzen Stein, dieses ganze Zeremonienhalle geführt, um dann oben in der Mitte zusammengeführt zu werden. Wie lange sollen die
von da... Von einem Raum in den nächsten, also ne, das ist ja auch eine abgeschlossene Inklusion sozusagen. Also, ich weiß nicht, wie viele Liter da schon auf der Wegstrecke einfach bleiben.
Ja.
Die irgendwo.
Geil wäre so ein geiler Handwerker, der sagt, da ist ja gar kein Druck drauf. Genau. Nee, was ist jetzt mal ehrlich, wie das. Also, das ist alles auch, dass sie diese ganze Stelle so schnell gebaut haben und so. Das ist alles, das ist halt komplett unglaubwürdig, ne? Das ist halt das Blöde, wenn du einen Tempel brauchst. Ne? Weil die haben nicht vorher erzählt, dass sie irgendeinen Tempel gerade am Ausgraben sind. Und der Tempel muss ja auch nicht so weit weg sein von dem, ne, von dem Schlafsarg von Deacon und so halt, ne? Also das ist absolut, alles schon so ein bisschen komisch. Und aber dann, weißt du, geht's halt so schnell, ne? Dann Karen ist ja noch als Geisel genommen worden. Die wird dann zu ihrem, man sagt dann plötzlich, ja übrigens, es gibt so manche Sachen, Leute, wenn Leute zu Vampiren gemacht werden, bei manchen klappt's nicht. Die werden dann zu so einer Art Zombie-Vampir und die fressen dann alles und sind ganz widerliche Typen. Boah. Und dann wird sie in so ein Loch geworfen, was man ja offensichtlich auch da installiert hat. Weißt du, mit so einem Schacht nach unten, in der Mitte fällst du auf so einen Sandklumpen. Wer hat denn das gebaut?
Thilo. Damit du nur halbtot bist, aber nicht so richtig.
Ja, und darunter ist dann Dr. Curtis Webb, der da unten lebt und dann soll es, und diese Szene hatte ich viel länger, also als ich mich dann wieder dran erinnerte, ach ja, das gab's ja auch noch, war ich überrascht, wie schnell die vorbei war. Weißt du, weil er geht auf sie zu, und hat diese Perücke an, diese Perücke, die so aussieht, damit er als er wiederum eine Antithese zu Blade ist, diese geile Perücke. Und dann haut sie ihm ein paar Mal auf den Kopf und klettert einfach da raus. Ende.
Ja. Ja. Also, so macht man das.
Und das haben die in diesen 24 Stunden Bau dieses Tempels mit eingebaut.
Ja, das ist einfach nur, ich weiß auch nicht. Sie wollten einfach den Charakter wahrscheinlich nochmal wieder auftauchen lassen, damit das Foreshadowing am Anfang irgendwie Sinn ergibt. Aber
es hat zu keinem Zeitpunkt.
Das hätten sie sparen können, wahrscheinlich.
Es hat zu keiner Zeitpunkt war das, also der ist nicht gestorben und es war auch keine wirkliche Bedrohung für sie. Außer der Schock, dass der noch irgendwie existiert in so einer Zwischenform. Und dazwischen sind dann auch so diese Szenen, dass dann plötzlich einer der von diesen Obervampiren noch so sein Herz entdeckt und dann irgendwie zu dieser blonden Vampirin sagt, ah, er wird dich genauso töten wie uns und so, wenn der jetzt aufsteigt, dann bist du für den auch nichts. Und dann tötet sie den einfach. Und dann habe ich gesagt, oh, hoffentlich ist das nicht einer der 12 Freiwilligen. Ja, weil, stell dir mal vor, du hast dann eins zu viel, scheiße, bist du noch 11. Geht das, Deacon, pst, auf ein Wort. Geht das auch mit 11? Nee. Und dann geht die Ocean's 11 Diskussion.
Vielleicht haben wir noch so eine Ersatzbank, weißt du, wie im Fußball.
Nee, ich habe auch gesagt, ich hoffe auch allein, ja, wenn man so überlegt, war es vielleicht auch schon blöd, Dragonetti zu töten. Also, waren das eigentlich 14? Weißt du? Also, 12, die du brauchst. Dragonetti konnte weg, weil die waren ja 14. Und einen hast du in Reserve, falls was passiert. Ne? Und dann habe ich mich gefragt, weißt du, die Ocean's 11 Diskussion. Warum heißt es Ocean's 11 mit ihm? Also er und 10 andere. Dann nennst du die doch, eigentlich wären die dann doch, ja. Naja. Du siehst meine Gehirnwindungen sind da nicht gut bei sowas, oder?
Ja, ja, ne? Ja. Also Logik darf man nicht immer hier mit ins Spiel bringen. Insbesondere auch, wenn die CGI-Skelette dann nachher durch die Luft.
Das war schlimm. Aber nichtsdestotrotz, man musste halt so laut loslachen bei diesem Endkampf an so vielen Stellen, wenn, wie gesagt, sie dann den Typen einfach lapidar tötet und davor wird uns gesagt, ey, diese 12 Freiwilligen sind wichtig. Andererseits natürlich, dass Deacon nach 12 gefragt hat, deutete ja auch darauf hin, dass es mehr sind. Ja. Ja, und dann geht halt das Blut, wird dann hingepumpt und gibt es dann diesen einen Blutstropfen, der darunter, also ein Riesenaufwand für so ein kleines, und dann wird halt Deacon Frost getroffen und dann gibt es wie so ein Matrix-Move so ein bisschen, ne? So die Zeitlupe und er schwebt da so und dann hat er rote Augen und pipapo und dann haben sich irgendwie die ganzen Wände, dann kommen noch Blitze und diese Blitze durchbohren diese 12 Vampire und die werden so Flugskelette, also so, ja.
Mich hat das so voll an Jäger des verlorenen Schatzes
erinnert. Ja, total.
Ne? Also, weil die sind dann auch so elektrifiziert und ne, die zittern dann auch so, als die Elektrizität sie trifft in den Kopf hinein.
Ja,
und,
ja.
Naja, gut, das Neue ist halt dann, dass die Körper dann sozusagen auseinanderplatzen und aus ihnen heraus dann diese Fledermausflügelartigen Skelette sich den Weg bahnen und dann halt da durch die Gegend ja, fliegen erstmal und alle flüchten. Haben Angst vor denen, nur Deacon Frost nicht. Der steht in der Mitte und wird halt mehr oder minder dann von denen immer so wieder durch die Brust getroffen. Und dann ja, färben sich seine Augen rot und er verwandelt sich dann sozusagen in dieses Überwesen.
Was
ob
auch
er jetzt La Magra ist oder nicht,
ja,
werden wir nicht genau herausfinden.
Weil eigentlich ist er eher noch Deacon Frost mit Superkräften jetzt und so halt. Ne? Ja, währenddessen ist es ja Karen gelungen, Blade zu befreien, also aus dem Sarkophag rauszuholen, aber weil er ja 19 Liter Blut verloren hat, gefühlt, ne, muss sie Sicherheit anbieten und gut, dass sie noch die Bisswunden von Anfang hat, ne? Die legt sie dann wieder frei und sagt, jetzt beiß schon. Und dieser Biss, der ist natürlich, ne, also so wie das pumpt und so. Ich dachte mir, also ich habe letztes Jahr mal Blut gespendet, ne?
Und ist das nicht so gewesen?
Ich war ein bisschen schwach auf dem Bein danach. Und ich bin der Meinung, dass ich etwas weniger, also sie hat ein bisschen mehr abgegeben als ich. Ne? Sie scheint aber davon überhaupt völlig unberührt zu sein. Ne? Sie sagt, so, jetzt brauche ich noch die Blonde, die schnapp ich mir. Ne? Also dachte ich so, okay, das ist schon, ja, aber komm, diese Szene ist schon so hart sexualisiert, ne? Wenn er dann so pumpt und sie beißt, also das ist schon, das soll ja im Prinzip den Geschlechtsakt symbolisieren. Glaube ich,
oder? Das stimmt, genau. Ja. Und dann rächt er sich ja direkt danach dann auch an seiner Mutter.
Genau, ne? Und wie sie befreit sie. Und das ist dann auch so, weißt du, wenn sie, ich war dann froh, dass sie weg war, ehrlich gesagt. Also, weil das war, ich weiß nicht, das ist auch so, das ist ein bisschen, also wie gesagt, das Finale ist so ein bisschen schwierig an einigen Stellen halt, ne? Und, dann kann Karen noch die blonde Vampirin, das Namen ich mir nicht merken kann, ich entschuldige mich dafür, die kann sie auch ganz schnell besiegen irgendwie, also so absurd schnell halt, ne? Auch mit diesen Ampullen. Ne? Und mit diesem Serum, was da drin ist, und Deacon, Blade ist halt jetzt aufgetaucht unten und ist Frost, der ist jetzt aufgepumpt von dem Blut von Karen, warum auch immer, und ja, und er tötet dann die ganzen Goons und auch Quinn überraschend schnell, ne, mit so einem geilen Draht, was er irgendwie aus der Hose rausziehen kann, weißt du, ne? Und da schwingt er so um ihn rum und schneidet ihm damit den Kopf ab, da dachte ich mir, toll, das ist dir irgendwie 2 Stunden nicht eingefallen zu machen. Aber es unterstützt.
Aber der Move ist geil, wie er ja, so in der Luft die Sonnenbrille einfängt und sich dann aufsetzt.
Super. Und so, das ist wirklich geil. Und dann hat dieser Kampf, ich kann verstehen, dass sie diesen Schwertkampf gemacht haben. Ne? Also, wo man sagt, ne, also der sieht schon stylisch aus und so halt. Ne? Auch, dass er dann mal den Körper von ihm durchtrennt und er aber wieder zusammengefügt wird, was ja nur passiert ist, weil er diese La Magra-Kräfte hat. Ne, also der Kampf ist schon schnell und flott inszeniert halt. Ne? Also ich fand den echt gut und ich habe mir die alternative Szene angesehen, unter anderem mit diesem Tornado. Die hatten ja eine Szene gedreht, wo Deacon dann in so eine Art Bluttornado wird und Blade da so
ein Blob.
Genau, so ein Blob und dann so hin und her gewickt wird und es endet ja auch so ein bisschen, dass er dann diese Ampullen, die ja zwischendurch irgendwie an der Decke gelandet sind,
hier kriegt. Ja, das habe ich nicht verstanden, weil ich glaube, da ist ein ganz großer Fehler in der Erklärung, weil ursprünglich war es ja so, dass diese Ampullen, die Ampullen sind, diese mit dem bläulichen Serum, was Blade sozusagen den Blutdurst nimmt.
Genau.
Wenn mehr er nicht. Das regelmäßig nimmt, genau, und mehr nicht.
Ja.
Und im Finale ist es aber plötzlich jetzt so, dass sie genau denselben Effekt haben, wie die von Karen entwickelten Hämoglobin, was weiß ich was, Explosions Waffen.
Aber sind das nicht vielleicht auch die, die sie entwickelt hat, unmittelbar bevor sie bevor Whistler getötet wurde? Das ging so ein bisschen hin und her, weil sie hat da was entwickelt und sagte, das ist was Besseres. Und und da fangen sie ja noch an zu diskutieren, warum Vampire überhaupt Blutdurst haben, was ihnen da fehlt, warum sie Blut trinken
müssen. Aber jetzt sind ja genau diese Ampullen, die Deacon Frost auch zu Beginn von dem Finale in die Tiefe schmeißt.
Ja, aber das ist das Nächste. Er schmeißt sie in die Tiefe oder auf den Boden. Warum hängen die an der Decke?
Ja, das ist halt eine hohe Halle. Da kann man ja zwischendurch mal was hängen bleiben.
Es ging über Ebenen. Ja, ja, wahrscheinlich. Das kann sein. Oder irgendeiner hat es hochgeworfen. Ja, damit er dann das Schwert hochwerfen kann. Aber zu dieser alternativen Szene, weißt du, mit diesem Blob und diesem Blut, das sah furchtbar aus. Klar, da waren die Effekte noch nicht fertig und so. Aber ich kann da alle Bedenken des Studios verstehen, die gesagt haben, das verstehen die Leute nicht. Das wirkt unübersichtlich und alles ist rot. Und ich muss sagen, ich finde diese Szene wirklich gruselig. Die kann man sich auf YouTube ansehen. Ich habe die, also gruselig im Sinne von schlecht. Ich werde hier auch mal in die Shownotes packen. Die ist wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Hat aber noch einen schönen Effekt am Ende. Was ich gleich noch zu sprechen kommen werde. Aber hier war es so besser. Also Blade hat dann das Schwert hochgeworfen.
Das Katana.
Dann gibt es dann diesen Trick wieder, ne, mit dieser Sicherung, dass dann diese Seitenklingen da rausfahren und dann ist halt, kommen halt diese Ampullen runter. Er schleudert die halt auf Deacon. Die erste macht ihm noch nichts aus. Dann greift er ihn an, indem er den Frosch macht. Ne, er macht diesen Angriff, Zeitlupenangriff als Frosch. Da habe ich gesagt, okay, jetzt setzt er alles ein, was er hat. Ne? Ja. Und dann kriegt er halt 5 von den Dingern in die Brust, ne, und dann explodiert er.
Ja, das letzte geht noch in den Kopf, glaube ich.
Das letzte geht noch in den Kopf und dann explodiert er. So auch.
Aber mit so einem geilen Move. Ne? Ja. Also Blade kickt diese letzte Ampulle ja dann quasi noch mit seinem Fuß durch die Luft und dann...
Ich muss sagen, das Platzen geht mir, das hätten sie nicht so viel machen sollen mit dem kompletten Platzen, ehrlich gesagt. Ja. Das ist auch davor sind ja auch so Szenen, wo er diesen Einmarsch macht zum Endkampf. Mhm. Da ist er ja auch, hat er ja auch die Szene, wo er mit diesen beiden Typen, mit diesen beiden Wachen kämpft und den haut er ja auch dieses, ich glaube, da ist es das neue Serum in den Kopf rein und die explodieren, die werden ja dann auch groß und rote Augen und roter Mund und explodieren. Das sieht auch doof aus. Davor muss ich aber sagen, da war der Kampf aber in dem Tunnel, beziehungsweise in dem Gang ganz witzig, weil da Snipes auch dazwischen so Moves macht, wo du so siehst, da hat er sich einfach nur warm gemacht für diese Szene und so. Es ist drin geblieben.
Ja, naja. Und der Comedy-Effekt.
Und der Comedy. Meinst du, das war darauf der ausgelegt?
Ja, weil du hast ja diesen letzten Shot, als er diese beiden Wachen vor den Aufzügen da erledigt, wo Snipes wegläuft von der Kamera. Ne? Und du siehst nur noch so das so Spratzeln von Fleischbällen. Mhm. Und zwar im 3-4 Sekunden Abstand. Und dann hält die Kamera trotzdem aber auf ihn, wie er so stoisch einfach weiterläuft. Und das ist halt Comedy. Mhm. Also,
ja, stimmt auch am Anfang, wo er dieses, es gibt ja so viele Memes aus diesem Anfangskampf, ne? Wenn er dann die Faust macht und so sich die so Faust selbst, trägt, ja, fehlt nur noch selbst High Five, weißt du? Ja. Nee, aber auf jeden Fall ist Deacon dann auch geplatzt und ich musste irgendwie da dann doch wieder sehr lachen, als Blade dann nach oben guckt und ganz oben steht Karen und sagt, hallo, hallo, hi.
Ja, ich bin auch noch da.
Wir sollten hier weg. Da fand ich mal schön, dass die wirklich auch Distanz zwischen sich irgendwie so hatten. Weil die haben ja auf verschiedenen Ebenen quasi gekämpft, im wahrsten Sinne des Wortes.
She has the high ground.
Genau. Und dann ist dieser Film auch, die normale Version, auch super schnell vorbei. Die beiden, also sehr abruptes Ende ist es. Da merkt man, finde ich, immer, dass da was ein bisschen was schwierig gelaufen ist. Die klettern ja aus diesem Ding raus, aus dem schnellst gebautesten Tempel-Silo aller Zeiten, was irgendwie in 2 Stunden gebaut worden sein muss, klettern sie oben raus. Dann wird noch gesagt, hier, mach dich mal auf die, ich bin auf der Suche nach einem Heilmittel, dann, damit du ein Mensch werden kannst. Und Blade sagt, nein, ich, meine Mission ist noch nicht zu Ende. Es gibt überall noch Gefahren und Vampire und solange die noch da sind, kann ich das noch nicht. Aber du kannst mir einen Gefallen tun, ich bräuchte ein besseres Serum und so halt. Ne? Genau. Und dann steht da auf einmal Moskau. Ne? Und dann sind wir im tiefsten Klischee Winter in Moskau. Ne? Und dann sehen wir so ein Pärchen da lang gehen und Mädel, die sagt, oh, wo bringst du mich hin? Das ist eine Überraschung. Überraschung ist, der Typ ist ein Vampir, drückt sie in die Ecke, will sie beißen und dann im Moment auf einmal siehst du Blade da stehen im Schnee, quasi in Moskau. Und er sagt so diesen Satz mit, irgendwie störe ich oder so, ne? Sowas in der Art sagt
Catch you at a bad time,
sagt er im Englischen. Genau, ne? Und dann läuft der Vampir auf ihn zu und ich dachte erst, das war vielleicht irgendwie ein Vampir, den wir in dem Film schon gesehen haben, aber ist es nicht so. Und dann sehen wir, dass die letzte Szene ist, wie Blade das Schwert zieht und auf die Kamera halt schlägt quasi, ne? Mhm. So diesen typischen Highlander-Move halt, ne? Und damit endet der Film. Und es gab ja über dieses Ende mehrere verschiedene Versionen halt, ne? Und in diesem alternativen Ende mit diesem Bluttornado ist ja auch die Szene, wo die auch auf dem Dach stehen und dann sehen wir noch eine Gestalt auf dem Dach gegenüber.
Richtig,
Mobius. Und das, ne? Mobius, ne?
Und genau, das, und war auch ein Cameo vom Regisseur.
Ja, ist der das?
Das ist Steven Norrington.
Ach, das habe ich gar nicht rausgekriegt. Aber es sollte Morbius sein, ne?
Das sollte Morbius sein, ja.
Als Teaser für den zweiten Teil halt, ne? Ach, dass das Norrington war, wusste ich nicht. Aber wie geil ist das? Der steht da hinten, man sieht ihn aus der Ferne und ne, wir haben sehr lange gedauert, es hat dann noch Jahrzehnte gedauert, bis sie Jared Leto endlich gefragt haben.
Der große, ne? Jared Leto. Der große, ja, Jared Leto. Naja, auf jeden Fall wäre das ein interessanter Aspekt für einen zweiten Teil gewesen.
Ja.
Denn Morbius ist ja auch quasi Arzt oder Wissenschaftler.
Ja,
der hätte Batman. Vielleicht, genau. Der hätte Blade vielleicht dann auch tatsächlich kurieren können oder noch irgendwas Schlimmeres.
Ja, total. Aber wie gesagt, ich finde es immer noch faszinierend, dass da, weil diese Szene finde ich einfach so viel geiler, dass da hinten, die wissen nicht, wer das ist und man, so, wenn du dann so, ich habe es auch dann nur irgendwo auf YouTube-Kommentaren irgendwann mal gelesen, dass das Morbius sein soll und so und dachte so, oh, wie geil und so, das wäre schon cool gewesen. Also er hat jetzt keinen großen Mehrwert gebracht, aber dieses Ende mit Moskau und da haben sie ja auch mehrere Versionen gedreht, einmal mit Vampirfürsten in Moskau und dann haben sie gesagt, nee, wir machen einfach nur irgendeinen Vampir, den wir da hin, um zu zeigen, dass die Gefahr halt immer noch da ist, über alles und jeder es sein kann und machen jetzt nicht unbedingt Blade International, aber wir zeigen, also so im Prinzip ist es ja so gedacht, dass er jetzt überall auf der Welt eingesetzt wird und jetzt ein größeres wie Odo einfach ein bisschen längere Zeit hat, bevor er wieder in Eimer muss. Halt, ne? Und das ist ja das mit dem Serum. Er schafft es bis Moskau. Halt, ne? Ich frage mich, was sie da beim Einlass in Moskau gesagt haben am Flughafen. Das Schwert, den Umhang, die Sonnenbrille, sonst noch was? Ne?
Ja, die Silberkugeln.
Ja, richtig. Gott.
Egal.
Dann endet
der Film. Aber es ist ein schönes Ende, es ist ein netter Ding, finde ich.
Aber das ganze Ende ist einfach sehr schnell, sehr abrupt. Also ich finde auch, das Ende ist auch das Schwierigste so an dem Film. Ansonsten ist das einfach ein geiler Film. Absolut,
oder? Ja, also wie gesagt, er ist ein Kind seiner Zeit, deswegen mit den sensiblen Gemütern von heutzutage, ne, kann man sich sicherlich hier und da an vielen Dingen stoßen. Und die CGIs sind hier und da auch ein bisschen grob noch, aber ich finde, er ist immer noch guckbar und hat auch zu Recht, glaube ich, so einen gewissen Kultstatus sich auch erarbeitet. Und wenn man dann auf die Ableger guckt, ne? Ich meine, Teil 2 hatte ja dann, ich habe nachgelesen, Steven Norrington hatte man die Regie angeboten für Teil 2, der hat aber abgesagt. Mhm. Ich kenne die Gründe, die dahinter stehen, nicht genau, aber bevor die Regie sozusagen an Guillermo del Toro ging, war er immer noch im Rennen gewesen. Mhm. Und Teil 2, super, witzigerweise, saß ich damals mit Zahnschmerzen im Kino, als ich den geguckt habe, als der rauskam. Und es war wirklich die Hölle. Ich hatte irgendeine Zahnfleischentzündung oder sowas. Aber das passte dann ganz gut zu dem Film, wenn es halt um Beißer geht. Und ja, gut, Teil 3, ne, wir wissen ja alle, der ist mehr und noch mehr auf Humor ausgelegt. Mhm. Nicht zuletzt auch, weil Ryan Reynolds halt eine Rolle spielt. Jessica Biel ist aber auch klasse in dem Film.
Als die Whistler-Tochter, ne?
Genau, sehr athletisch, ganz, ganz toll, tolle Performance. Ich mag den irgendwie auch, diesen Film, auch wenn er natürlich wieder, keine Ahnung, versucht wieder mal so diesen Urvampir-Mythos zu bemühen. Und,
also
die Serie hast du, glaube ich, mal gesehen.
Ja, genau. Da wollte ich wollte noch kurz zu den beiden Fortsetzungen was sagen. Also ich mag den zweiten sehr gerne. Also ich bin ein großer Fan von Blade 2. Wundere mich, dass der bei vielen nicht so gut ankommt. Ich erlebe das immer wieder, dass Leute sagen, sie mögen den nicht so, finden den schlechter. Ich finde den nicht wirklich schlechter als den zweiten, ehrlich gesagt. Also ich mag Guillermo del Toro sowieso und ich finde, der hat einen super Job gemacht in dem Film. Also ich habe den sogar phasenweise, wo ich den besser finde als den ersten. Und also zumindest ebenbürtig halt, ne? Weil auch das Ende runder wirkt halt, ne? Den dritten finde ich, war ja im Kino finde ich furchtbar. Ist ja der zweitschlimmste, ist der schlimmste Dracula 2004 und da lief noch Van Helsing. Ne? Also muss man sagen, ich weiß, es ist der Darsteller aus Prison Break und so, aber boah, ich fand auch diese ganze junge Truppe einzuführen, damit sie ein Spin-off, das war so offensichtlich. Ich fand Blades Part dazu reduzieren, damit man halt Kevin Reynolds endlich mal einen erfolgreichen Film macht. Der hat so oft, ich mag den ja auch und Deadpool und alles, aber der hat halt so oft Sachen gekriegt, um ihn zum Star zu machen, und irgendwann hat es halt mal geklappt. Und das ist halt auch so ein Ding, also da ist ja auch, glaube ich, Patton Oswalt noch mit dabei und so. Auch der Abgang von Whistler, den man dann hätten sie in dem ersten Teil gleich tot lassen können. Das war so unwürdig, fand ich. Und ich weiß, da ist im Hintergrund viel passiert, und es gibt auch die legendäre Szene, dass Wesley Snipes nicht mal die Augen aufgemacht hat beim dritten Teil, bei den Dreharbeiten, als er auf diesem Leichentisch da lag und man ihm seine Augen mit CGI öffnen musste, weil er sich geweigert hat, die Augen aufzumachen. Und ich fand den nicht gut, überhaupt nicht. Bist vielleicht Triple H als Gegner, okay, aber ansonsten, nee, der ist nicht so meins. Die Serie habe ich gesehen. Und ich muss sagen, ich fand die gar nicht so schlecht. Also ich habe, das ist lange her, irgendwie als die auf Pro7 oder so mal bei uns lief. Klar, Sticky Fingers ist okay als Blade in der Fernsehserie. Er wirkt ein bisschen zu bullig, und bei ihm, muss ich sagen, im Outfit haben die ihm anscheinend wirklich die ganzen Sachen immer so gegeben, dass er immer aus hat, er so einen Rucksack noch auf unter dem Mantel. Weißt du? So einer, der das Superheldenzeug wirklich dabei hat und nicht einfach, das taucht nicht einfach auf. Ich fand die Serie aber brutal und gut gemacht, und so als eine Fernsehadaption aus den End-2000er Jahren fand ich die solide. Also ja, okay. Ich hatte viel Schlechtes im Vorfeld gehört, das mag auch das beeinflusst haben, aber mich hat sie gut unterhalten, sie hatte eine fortlaufende Story, auch so einen adäquaten Gegner, auch Vampir-Clan und so, kannst du dir ja vorstellen, ne? So eine böse, hier die bösen Vampir-Antagonisten sind dann auch so alle so reiche Snobs, aber der Gegner, den er so direkt hatte, war ganz gut, er hatte dann so ein Love-Interest und so ein fancy Partner und so, es waren so alle Zutaten dabei, das halt so als eine kleinere Serienadaption zu machen für einen amerikanischen Kabelsender, bei dem du auch mal ein bisschen härter zur Sache gehen kannst und so.
Aber es ist ja nicht über eine Staffel hinausgekommen, ne?
Nee, es ist abgesetzt worden nach, ich glaube, 13 Folgen oder so. Und ich habe aber gelesen, dass das Jahre später irgendwie mal in so einem Halloween Rerun gezeigt wurde. Da wurden irgendwie alle Folgen an einem Tag irgendwie gezeigt, und das hatte total große Einschaltquoten. Aber das mag auch an der Situation da gelegen haben. Die hatten ja nichts anderes damals. Ne? Nee, ist wirklich auch, ich glaube, es ist auch mit einem offenen Ende und so. Ja, ich glaube schon. Wie gesagt, ist eine Weile her. Ich hätte jetzt auch nicht unbedingt Bock, mir die Serie nochmal anzusehen, aber ich war gut unterhalten, und wie gesagt, das ist für eine amerikanische Kabelserie aus 2008, 2009 oder so, wann das gedreht wurde, wirklich solide halt. Ne? Also mir besser gefallen als manche andere Superhelden-Serie, die Jahre danach auf größeren Sendern kam. Ne? Arrowverse. Also, das ist einfach nicht so meins. Also du hast die nicht gesehen, ne?
Nee, leider nicht. Und okay. Die ist ja auch nicht mehr wirklich gut zu bekommen. Also man kann sie, glaube ich, noch kaufen. Aber streamen kann man das nirgendwo, leider auch Blade nicht. Ich habe auch gestern nochmal nachgeguckt. Man kann ihn nur kaufen für 5 Euro, glaube ich, sowohl bei iTunes als auch bei Amazon.
Hab auch geguckt.
Aber wie gesagt, die 4K-Version sieht umwerfend aus, gerade für so einen Film, der das Visuelle so extrem betont. Und wer nur irgendwie im entferntesten Interesse an diesem Charakter hat oder an guten Comic-Verfilmungen, dem lege ich das wirklich wärmstens ans Herz.
Absolut. Aber ich habe noch eine Frage an dich. Seit Jahren wird ja über eine Neuauflage von Blade geredet. Ne? Es gibt ja auch einen Schauspieler, der irgendwie seit 6 Jahren in Wartestellung ist.
Ja. Ne? Mahershala Ali, der zweifache Oscar-Preisträger.
Also wir reden über einen, der wirklich ein guter Schauspieler ist. Mhm. Ne? Und also Green Book war das, glaube ich, ne?
Oder? Genau, hat er seinen zweiten Oscar für gewonnen.
Aber auch, das ist ein toller Film und so.
Ja.
Und das ist ein toller Schauspieler. Und der müsste jetzt, glaube ich, also 50 wird er auch bald sein oder so. Ne? Also ich glaube, der ist es ja jetzt auch nicht mehr. Aber das ist jahrelang mit, die hatten einen Schauspieler, einen Schriftzug und einen Starttermin irgendwie. Und die haben es nicht hingekriegt, ein Drehbuch zusammenzuzimmern. Da frage ich dich, Thilo, was kann daran so schwer sein? Ich meine, ich hätte sofort...
Ich als Star Wars-Fan kenne solche Dinge ja überhaupt nicht. Es gibt bei uns keine Projekte, die irgendwie namentlich angekündigt werden oder wo mal Drehbuchautoren da sind und dann wird da kein Film draus. Nein, das gibt es bei Star Wars nicht. Aber ich kann einfach nur traurig mit dem Kopfschütteln, muss ich sagen, weil mit einem Oscar-Preisträger, der ganz stark nach vorne gegangen ist und sich gewünscht hat, diese Rolle zu spielen, und dann versinkt das sozusagen in der Entwicklungshölle, verschleißt ein Drehbuch nach dem nächsten und es passiert nichts, bis wahrscheinlich dann irgendwann sein Agent hingeht und sagt, du, ich glaube, du musst mal wieder ein bisschen Geld verdienen.
Ja, aber meinst du, der muss so lange noch nicht warten, oder?
Naja, er hat wenig Projekte gemacht in den letzten Jahren. Wahrscheinlich gibt es so einen Pay-or-Play-Deal. Mhm. Wenn halt gewisse Meilensteine in der Entwicklung von Projekten nicht erreicht werden, dann muss das Studio den Schauspieler bezahlen, auch wenn der Film nicht zustande kommt. Mhm. Also von daher muss er nicht im Hungertuch nagen. Wahrscheinlich hat er da auch Kohle für bekommen. Aber das Schlimme ist halt, klar, er wird nicht jünger und mittlerweile ist es halt eben so, und da hat sich natürlich Ryan Reynolds in dem letzten Deadpool und Wolverine-Film ja auch drüber lustig gemacht, in dem Wesley Snipes dann nochmal als Blade auftauchte, der dann auch sagen musste, ne, es gibt nur einen Blade. Damit war sozusagen der letzte Nagel in den Sarg getrieben, würde ich sagen.
Meinst du echt, das war der Grund, warum, aber das ist doch auch Marvel. Die hätten die doch rausgenommen, die Szene, wenn die gesagt haben, hier. Nee,
ich glaube, die waren einfach dankbar, dass Ryan Reynolds mal wieder einen 1 Milliarde Marvel-Film auf die Leinwand gezaubert hat, nachdem sie so viele Flops und so viele vernichtende Urteile, nicht nur von Zuschauern, aber auch von Kritikern etc. bekommen hatten. Von daher, glaube ich, hatte er da sehr, sehr viele Freiheiten. Und man kann einfach nur hoffen, ne, dass vielleicht in ein paar Jahren mit einem neuen Schauspieler dieses Buch geschlossen wird und ein neues Blade-Universum sich eröffnet. Sticky weil Fingers es lohnt sich.
Zurück. Ja, auf jeden Fall. Sticky Fingers.
Es lohnt sich. Es ist ein interessanter Aspekt im Marvel-Universum, weil er nicht clean ist. Er ist, ne, er ist rough. Absolut immer brutal. Er hat eine ganz düstere, abgrundtiefe Seite. Und wie gesagt, Vampire im MCU gibt es nicht, im Moment zumindest. Und das wäre eine coole Nummer, die damit hineinzubringen.
Ich finde das einfach krass, dass da so 6-7 Drehbücher durchgebrannt wurden und da nichts Vernünftiges dabei gewesen sein soll. Auch der Darsteller hat ja sogar mal gesagt, dass er extra sogar mit Kevin Feige gesprochen hat, weil die hatten irgendein Drehbuch favorisiert, wo er gesagt hat, Alter, in diesem Drehbuch gab es irgendwie 2 mittelmäßige Action-Szenen und er wäre irgendwie nach 45 Minuten das erste Mal aufgetreten und so. Und hat gesagt, hier, liest das bitte mal, das ist doch nicht deren Ernst, dass wir das, also, wenn das schon so weit gewesen ist, ne, dann ist das ist schon krass irgendwie, oder? Also, ich meine, was kann daran so schwer sein? Meine Storyline für ein Blade-Reboot wäre, eine Gruppe von Vampiren will die Welt zerstören. Blade sagt, nee.
Das reicht doch schon, oder?
Ja, mache ich 180 Minuten und einen Director's Cut mit 210 Minuten. Ich hole Norrington zurück, sag, Junge, lass die Skulptur stehen, ne? Mach mal wieder einen Film. Sie haben uns 45 Millionen gegeben und wollen keine Quittung sehen. Ne? Die sind immer noch daran, hier die Samuel L. Jackson-Serie nachzurechnen, wo das Geld hingeflossen ist bei Secret Invasion. Ne?
Da kommt Nick Fury und rekrutiert ihn dann.
Stimmt,
für die Avengers-Initiative.
Also wahrscheinlich wäre ein Sam Jackson damals sogar. hätte ich mir eher vorgestellt als ein LA Cool J, ehrlich gesagt.
Ja, aber irgendwie auch witzig, oder? In so einem Paralleluniversum, LL Cool J als Blade.
Das wäre schon. Ja, man weiß immer nicht, wie weit das wirklich gediegen war und so, weil, aber naja, auf jeden Fall nichtsdestotrotz, ich finde das irgendwie krass, dass man da kein Drehbuch hinkriegt, weil das hier schafft es einfach irgendwie die ersten, also so ein Abenteuer zu zeigen, ohne eine klassische Origin-Story zu sein, wo man sagt, wie die erst zueinander finden oder zu dem werden. Und das wird halt trotzdem so eingewoben in der Handlung. Ne? Und das finde ich einfach geil gemacht. Und weißt du, wir haben das ja alle so satt mit, nochmal mit den Waynes will ich nicht in die Gasse. Weißt du, es ist genug, bitte, halt, ne? Ich glaube, da langweilen die sich selber schon mit, halt, ne?
Weißt du, wie Spider-Man eigentlich zu Spider-Man
wurde? Ich weiß es nicht, erzähl. Ich glaube, es hatte irgend so ein Militärtyp und der hat gesagt, ich glaube, mit so einem richtig geilen Alamantium würdest du viel besser. Mit
Gammastrahlung.
Mit Gammastrahlung würdest du sicher, ja. Oh Gott. Nein, nichtsdestotrotz, ich verstehe das einfach nur nicht, ich glaube, wir reden da über 5 Jahre oder so, nicht hingekriegt hat, ein vernünftiges Drehbuch zu schreiben. Das finde ich bemerkenswert. Darüber sollte man eine Doku machen, weißt du? Count-Doku.
Lieber nicht.
Weißt du?
Lieber nicht. Genau, Count Dooku.
Tja, lieber Thilo, hast du noch was du loswerden möchtest zu Blade?
Guckt ihn. Was Besseres kann man gerade zu dieser Jahreszeit, zu Halloween, glaube ich, nicht machen, wenn man ihn noch nicht gesehen hat. Und ich glaube, bei vielen Leuten, ne, die genreaffin sind, ist der vielleicht hier und da ein bisschen durch die Finger geschlüpft. Habt Spaß damit. Es macht Laune. Es ist jetzt kein Meisterwerk. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, Spaß Absolut. Mit dem Film zu haben.
Ein Großteil des Films ist schon in der Nähe von einem Meisterwerk, finde ich. Ja, und Pearl, rette Rache für Pearl. Ja, okay, dann, wie gesagt, ich bedanke mich bei dir ganz herzlich. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch, wie immer. Hört mal rein bei Antenne Alderaan. Ja. Lasst ein Like da, abonniert.
Genau.
Und in diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein.
Ja, und von mir hört ihr das übliche Happy Halloween. Und in dem Sinne, macht's gut, liebe Leute. Tschüss und ciao.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.